Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 188. Heute mit einer etwas erweiterten Runde und dafür ohne Frau Alex, die macht schon mal den Location Scout in Porto für die nächste Euroleague-Saison. Bis wir dahin kommen, begrüße ich heute in der Runde den Marvin.
Hallo.
Den Dennis.
Ja, hallo.
Den Basti.
Gute.
Und zugeschaltet vom allseits bekannten Rasenfunk, einem etwas allgemeiner gefassten Fußball-Podcast, der Max.
Servus, hallo.
Ja, bevor wir zu dem Thema kommen, weswegen wir Max heute eingeladen haben, willst du vielleicht einmal kurz erklären für die Zuhörer, was der Rasenfunk ist und wo man dich so in diesen sozialen Medien finden kann?
Wer weiß denn das noch nicht?
Also, ja, es mag neue Hörer geben, wir sind in einer neuen Saison.
Okay.
Ich stelle mich natürlich sehr gern vor. Also in sozialen Netzwerken bin ich als @gnetzer unterwegs oder überall dort, wo der Netzer schon weg war, bin ich @gdelling. Ein Running Gag, der übrigens mit jedem Jahr schlechter funktioniert, weil die Leute nicht mehr verstehen, wie ich auf diese Kombination komme. und ich mache unter anderem den Rasenfunk, einen Fußpodcast, in dem wir in der Schlusskonferenz auf den Bundesligaspieltag zurückblicken mit Journalisten, Bloggern und Fans und in einem zweiten Format, dem Tribünengespräch, uns ausführlich mit einzelnen Themen beschäftigen, ohne zeitliche Beschränkung und in der inhaltlichen Gestaltung, wie wir gerne über Fußball reden wollen. Und da kann man gerne mal reinhören und gucken, ob das zusagt.
Man muss.
Sehr zu empfehlen, ja.
Genau, auch wenn 11 Stunden Saisonrückblick der letzten Saison vielleicht für den einen oder anderen zu viel sind. Deswegen können wir aber bis auf einen kleinen Teil die aktuelle Saisonvorschau, die gerade heute online gegangen ist, sehr empfehlen, wo ihr unter anderem auch über die Eintracht sprecht, logischerweise, weil Saisonvorschau, Bundesliga.
Ließ sich nicht vermeiden, ja.
Genau, auch wenn ihr es vielleicht gerne getan hättet. Und ich habe es mir vorhin zweimal angeguckt und ich war mit dem Ergebnis nicht so ganz einverstanden und deswegen habe ich gedacht, komm, den nehmen wir mal mit dazu. Der kann jetzt mal erklären, wie sie auf diese Meinung gekommen sind. Nämlich, ihr habt verschiedene Einclusterungen gemacht und unter anderem sagt ihr, Eintracht gehört in die Kategorie tendenziell schlechter als in der letzten Saison. Mhm. Man erkläre sich.
Ja, das ist natürlich klar, dass euch das nicht gefällt. Ich sehe einfach ein paar Probleme. Und möchte aber dazu sagen, das ist ja sowieso schon mal eine subjektive Einschätzung, was gar nicht so typisch für den Rasenfunk ist. Normalerweise versuchen wir, möglichst objektiv zu sein, aber in einer Saisonvorschau dachte ich, da muss man auch echt mal Stellung beziehen. Also ich kann gerne mal versuchen zu erklären, wie ich und auch die beiden Gäste, die ja noch mit dabei waren, Tobias Escher von Spielverlagerung.de und der Stefan Rommel, wie wir zu der Einschätzung gekommen sind. Zuerst habt ihr die T-Frage. Also ich denke, es ist jetzt vielleicht nicht so umstritten zu sagen, dass Kevin Trapp ein Verlust ist und dass er zwar ersetzt werden kann, es aber offen ist, wie gut das gelingt. Ich will jetzt nicht so tun, als hätte ich jedes Vorbereitungsspiel von euch gesehen und kann deswegen jetzt nicht sagen, wie Radecki und Lindner drauf sind. Aber es ist potenziell einfach ein Thema. Vor allem zusammen in der Kombination, dass ich glaube, eure Verteidigung hat ein Torhüter von der Qualität von Kevin Trapp schon gebraucht in der letzten Saison und trotzdem viele Tore gefangen. Ein viel größeres Thema ist für mich aber tatsächlich eher der Trainer und es tut mir fast selbst ein bisschen weh, das anzusprechen, weil man gerät da sehr leicht in Spekulative und tut wahrscheinlich auch Armin Fee Unrecht, aber ich erkenne auch in eurer Kadergestaltung jetzt zur neuen Saison nicht so vieles, wo ich sage, das stimmt mich zuversichtlich. Aber das seht ihr ja wahrscheinlich anders.
Also ich hake mal ganz kurz ein, ne? Ohne dass ich jetzt hier mit dem Bashing anfange. Ich kann dich ja in einer gewissen Weise nachvollziehen. Max, wir haben, als es ganz frisch war mit Schaf und Fee und so weiter und so fort, haben wir ausführlich darüber gesprochen. Mhm. Und da war mir ja auch klar, dass mein Enthusiasmus bezüglich Fee sich in deutlichen Grenzen hielt. Ja? Ich muss aber sagen, ich nehme jetzt erstmal diesen Aspekt, es hat sich gewandelt. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade heute ein 25-minütiges Interview wieder von Fee im Deutschlandfunk gehört. Das ist ein Podcast, das hat mir ein freundliches Vögelchen gezwitschert, dass ich mir das mal anhören könnte. Ja, das ist auch ein Link, den werden wir nachher nochmal in die Shownotes hauen. Das war ein Interview, wo du gemerkt hast, der Mann will wieder und er hat richtig, richtig Lust. Und du merkst auch, dass er dieses Gefühl für Frankfurt hat. Ja, und da muss ich echt sagen, das war für mich jetzt wahrscheinlich gerade in der letzten Zeit jetzt nochmal das extra bisschen, wo ich sage, okay, hier ist nochmal ein Unterschied zu seiner Saison, die er in Stuttgart hatte, zu den paar Spielen, die er gemacht hat als Trainer. Ich glaube, wir erleben einen absolut neu motivierten Fee. Und das stimmt mich positiv. Aber es gibt ja noch andere Leute, die hier was sagen wollen. Deswegen versuche ich jetzt hier keinen Monolog wieder zu halten. Ja, aber für mich ist es halt so, Fee kommt wirklich mit einer anderen Einstellung wieder Tag für Tag zum Training, hat diese Lust, bekommt das aber auch von den Spielern zu spüren, dass sie froh sind, dass er wieder da ist. Ich glaube, dieses Zusammenspiel hat eine positive Wirkung.
Ich denke das auch. Also ich war ähnlich wie du skeptisch, als er wiederkam. Da habe ich mir erst gedacht, irgendwie die Rotweinbande ist hier wieder vereint und denen ist nichts Besseres eingefallen als Lewandowski oder sowas. Aber ich muss sagen, wie du es gesagt hast, man spürt in Frankfurt irgendwie, dass die Stimmung einfach dadurch besser geworden ist. Was ich glaube, was für Max vielleicht das Problem ist, für Außenstehende kann ich sogar verstehen, dass irgendwie keiner verstanden hat von außen, dass Herr Schaaf gegangen ist. Und das ist vielleicht so ein bisschen begründet, vielleicht auch ein bisschen die Skepsis.
Weil, würde ich so nicht sagen. Also ich höre ja euren Podcast, deswegen konnte ich das schon ganz gut nachvollziehen und es hat mich jetzt auch nicht überrascht.
Okay, ja. Gut. Weil wie gesagt, weil 9. Platz sieht alles irgendwie ganz gut aus, aber wie gesagt, es gab halt schon innere Strömungen hier in Frankfurt. Die Stimmung war ein bisschen merkwürdig und unter uns Fans war es halt so, dass wir jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt in den Europapokal wollten, sondern einfach, dass die Bundesliga in dieser letzten Saison einfach so schlecht war, dass man die Chance gehabt hätte, obwohl man es gar nicht erwartet hätte. Und da wurden halt ziemlich viele Auswärtsspiele auf sehr merkwürdige Weise abgeschenkt. Und ich glaube, das war so der Bruch letzte Saison, wo man gemerkt hat, die Stimmung ist ein bisschen schlecht. Und das, hoffe ich, wird durch Armin Fee jetzt beseitigt. Und man hat irgendwie ein Gefühl, dass das auch so sein könnte, weil die Spieler selber auch wieder besser drauf sind. Aber ja. Nicht alles in allem teile ich trotzdem noch einen Restskepsis mit dir, was Armin Fee betrifft.
Die ist ja ganz klar, das ist ja auch ganz normal. Du kannst eigentlich Armin Fee nicht mehr uneingeschränkt positiv betrachten, nicht nur nachdem, was bei Stuttgart war. Wir wissen auch die Situation, wie er Frankfurt verlassen hat. Da waren ja auch gewisse Thematiken durchaus, sage ich mal, dadurch wurde ich ein bisschen skeptisch, aber gerade Stuttgart hat halt wirklich nochmal ein Loch reingerissen. Trotzdem muss man ihm da, denke ich mal, diese Chance geben, die ich ihm erst auch vielleicht nicht so wirklich geben wollte. Ich hätte mir eine komplett neue Lösung gewünscht, muss aber jetzt sagen, ich bin einigermaßen damit zufrieden. Wir reden hier vor dem ersten Spieltag. Wenn wir jetzt 0-6 einen auf den Sack kommen gegen Wolfsburg, dann rede ich wieder ganz anders, wie das so ist. Ja, dafür ist das ja auch der Podcast mit subjektiven Meinungen. Ja. Aber momentan habe ich das Gefühl, dass es sich gut anlässt und Fee bekommt von mir nochmal die Chance und ich glaube auch, dass er sehr positiv, und jetzt will ich eigentlich den nächsten Schritt weitermachen, von der reinen Personalie weg zu der Torwartproblematik. Da wurde versucht, so kreativ wie möglich dieses Problem zu lösen. Radetzky ist für mich, in den letzten zwei Wochen mir jetzt nochmal ein paar YouTube-Videos angeguckt. Genau, ich mache jetzt YouTube-Scouting genauso wie der Hölzenbein. Vielleicht hole ich auch demnächst bald Kayo. Ja, die 3,5 Millionen, die haben wir auch noch. Ja, aber ich habe mir ihn da nochmal ein bisschen genauer angeguckt. Die dänische Liga ist jetzt nicht so im Fokus der deutschen Fußballfans. Da gibt es natürlich andere, die das anders sehen, aber es ist halt bei mir so. Und da habe ich mir das mal angeguckt. Und der Typ kam ja jetzt auch schon hier nach Frankfurt gut an, sehr sympathisch. Und ich glaube, er kann was. Und ich denke, dass diese Lösung mit Radetzky als 1, Lindner wird wahrscheinlich die Nummer 2 werden, eine kreative und gute ist und wahrscheinlich die bestmögliche, um einigermaßen kostengünstig Kevin Trapp zu ersetzen. Nichtsdestotrotz sind wir uns alle darüber im Klaren. Die Lücke, die Kevin Trapp in die Mannschaft reißt, der Verlust von Kevin Trapp, der ist nicht so einfach zu ersetzen.
Ich möchte auch noch kurz was einwerfen, und zwar, du hattest angesprochen bezüglich die Innenverteidigung braucht einen Torwart oder hat in der letzten Saison einen Torwart wie einen Trapp gebraucht. Ich hoffe mal, dass das diese Saison auch anders wird, denn ein Mattlung ist nun mal nicht mehr bei uns, der sehr, sehr viel letzte Saison Spielzeit bekommen hat, aus der Not natürlich geboren. Ich hoffe, dass wir mit einer stabileren Innenverteidigung die Saison spielen, mit, ich weiß nicht, ob Abraham, mit Zambrano oder wie auch immer, oder Zambrano und Russ, wie auch immer das dann aussehen wird, hoffe ich, dass zumindest das Niveau unserer Verteidigung im Allgemeinen, also Torwart plus die zwei Innenverteidiger, im Allgemeinen trotzdem an das Niveau der letzten Saison mindestens ranreicht. wenn nicht mit ein bisschen Glück, auch sogar ein bisschen stabiler dasteht.
Also Dennis, ganz klar, hier reicht nicht, wenn das einfach stabil bleibt, weil stabil war es in der vergangenen Saison nicht, muss sich auf jeden Fall was ändern. Also Zambrano muss definitiv wieder an sein Leistungsniveau kommen und ich denke aber, dass mit dieser neu geschaffenen Konkurrenzsituation, dass du David Abraham dazugeholt hast, der sich gut eingefügt hat, dass sich hier eine Dynamik entwickelt, die das ganze Abwehrniveau auf ein höheres heben kann und damit der Verlust von Trapp einigermaßen ausgeglichen wird.
Ich denke auch. Also ich denke, viel schlechter können wir defensiv auch gar nicht stehen. Also ich sollte auf jeden
Fall, sehr gut, ja.
Sollte auf jeden Fall hinzukriegen sein. Und Abraham ist auch ziemlich schnell. Er bringt eine gute Schnelligkeit mit, finde ich. Ja. Wenn er verletzungsfrei bleibt, dann sehe ich eigentlich in der Abwehr nicht so ein krasses Problem. Irgendwie. Das ja. Bei Fee hatte ich nie so eine Riesenangst.
Aber Max, du wolltest ja auch noch was sagen.
Ja, ich will es auch nicht so sehr auf den Torwart reduzieren. Ich finde aber gerade die Abwehr ist schon einer der Punkte, wo man mal fragen kann, mal jenseits aller Stimmungen für die Fee gesorgt hat. Ich gucke mir dann doch ganz gerne an, was passiert eigentlich auf dem Platz. Und mich verwundert das so ein bisschen, dass ihr da so optimistisch seid. Vielleicht muss das auch so sein und es ist definitiv nichts Schlechtes. Aber für mich steht Armin Fee nicht für ein kompaktes Defensivspiel. Auch die Aussagen, die er getätigt hat, wie er spielen lassen will, lassen nicht darauf schließen. Ich sehe auch ehrlich gesagt keine riesige Veränderung im Konkurrenzkampf, denn ihr habt einen Spieler abgegeben und einen anderen geholt. Also ehrlich gesagt, da habe ich einfach so meine Zweifel, wie kompakt und defensiv gut organisiert ihr stehen werdet in der Saison. Und Fee ist nur wirklich nicht dafür bekannt, dass er defensiv, also es wird jetzt keine so Riesenveränderung zum Thomas Schaaf-Fußball geben. Das heißt, ein 4:5 zu Hause gegen Stuttgart ist immer noch drin. Und ich sehe da ehrlich gesagt Probleme.
Das sehe ich aber doch anders, weil wir ja, man muss die letzte Saison natürlich dann auch so betrachten, Zambrano war verletzt gewesen, kam dann nicht wirklich mehr ins Rollen am Rest der Saison. Weiß ich nicht, also das ist ein fitter Zambrano, ist definitiv eine extreme Steigerung zur letzten Saison. Und zusätzlich kommt natürlich noch dazu, ein Spieler abgegeben, damit meinst du wahrscheinlich jetzt einen Matlung dann, der natürlich da die Notposition übernommen hat, auch ein fitter, wie heißt der denn jetzt, unser Bamba Anderson wäre ja fit auch noch eine Alternative. Es geht einfach darum, bleiben wir in der Innenverteidigung verletzungsfrei und kann sich ein, der hat Basti ja vorhin schon gesagt, ein fitter Abraham und ein fitter Zambrano, denke ich, würde auf jeden Fall das Abwehrkonzept grundlegend verbessern, stabilisieren. Du hast sicherlich recht, dass ein Fee niemand ist, der sagt, hier, wir schießen ein Tor vorne und jetzt mauert hinten alles zu. Aber das will ich als Fan auch eigentlich gar nicht sehen. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass wir doch unsere Flucht weiterhin nach vorne suchen, denn unsere Offensive macht mir da schon mehr Hoffnung, als dass wir sagen, gegen einen gleichwertigen Club oder gegen sogar einen etwas besseren Club schießen wir vielleicht vorne doch noch ein Törchen mehr und hinten müssen wir halt gucken, dass die Abwehr irgendwie stabil steht und dann gewinnt man auch mal ein Spiel mehr als diese, ach, wir holen etliche Unentschieden und stehen dann doch wieder auf Platz 14, 15 da.
Also ich muss sagen, ich habe bei Armin Fee gar nicht so die Angst, was die Innenverteidigung betrifft und was bei ihm noch dazu kommt, ich habe bei ihm auch nicht so eine große Angst, was die Außenverteidiger betrifft. Ich muss sagen, das war beim Schaaf für mich fast noch ein größeres Problem als die Innenverteidigung. Weil Schaaf es irgendwie nicht hinkriegt, dass Außenverteidiger, egal ob es eine Bremer Zeit war oder jetzt die Frankfurter Zeit, dass die irgendwie Leistung bringen. Und da habe ich die Hoffnung, dass es bei Fee besser läuft, weil Ochipka hat hier eine gute Saison gespielt. Und wir haben jetzt Hasebe auf rechts, der auch einigermaßen stabil ist. Auch wenn die jetzt höher stehen, muss ich sagen, dass ich vom Grundgefühl her, mein Thema ist, dass die Absicht stabiler stehen wird und die Außenverteidiger auch irgendwie eine bessere Form erreichen würden. Aber wie gesagt, das ist nur ein Gefühl von beiden Trainern im Vergleich.
Ja, Basti, das ist ja auch ein ganz guter Punkt, dass du das jetzt ansprichst mit dem Hasebe auf der Rechtsverteidigerposition. Ich denke, das ist eine ganz markante Position und auch ein markanter Wechsel, den Fee jetzt vorgenommen hat. In der letzten Saison hatten wir Chandler auf der Rechtsverteidigerposition. Das hat eher so mäßig gut funktioniert. Ich glaube, dass dieser Wechsel hin von Hasebe auf die Rechtsverteidigerposition dem ganzen Gerüst auch in der Defensive wesentlich mehr Halt verleihen kann. Und das für mich auch ein bisschen positiver dass die ganze Situation darstellt. Ich versehe den Punkt, den Max meint, deswegen habe ich vorhin auch gemeint. Zambrano und auch ein Abraham, genauso auch Russ als dritter Mann mehr oder weniger in der Innenverteidigung. Wir müssen topfit sein. Wenn einer von denen wirklich grandios abfällt, der andere sich vielleicht noch verletzt, dann haben wir diese Problematik, weil wir natürlich jetzt nicht noch ein, sage ich mal, 3-4 Millionen Mann in der Innenverteidigung dazu bekommen haben. Das ist halt natürlich diese Klippe, auf der wir uns im Endeffekt bewegen und wo es durchaus sein kann, dass wir im Winter da nochmal nachbessern müssen.
Ich glaube, das ist so ein ganz großer Punkt, dass wir zwar auf dem Papier jetzt erstmal augenscheinlich eine topfitte oder eine sehr leistungsstarke Mannschaft haben, aber wir haben halt auch nur die eine. Wir sind halt nicht so flexibel, zumindest nicht, was das Thema der Innenverteidigung angeht. Auf anderen Positionen sehen wir da ja ein bisschen anders da aus. Max, ein Punkt, den ihr auch mit angeführt hattet, warum ihr gesagt habt, schlechter war ja so dieses Thema, dass ihr euch nicht sicher seid, ob ein Meier nochmal so eine Saison wie letztes Jahr spielen kann. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht mal sicher, ob ein Meier überhaupt in diesem Jahr, in diesem System, trotz der Kapitänsbinde, überhaupt so eine große Rolle spielen wird, weil ich eher glaube, dass man mit zwei echten Spitzen spielen wird und ein Meier da überhaupt nicht großartig ausschlaggebend sein wird für das Spielsystem, wenn denn alle fit sind, vorausgesetzt.
Das heißt, wie werden eure zwei Spitzen vermutlich aussehen? Seferovic und dann ja Weitschmidt oder Castaños?
Castaños.
Okay. Ja.
Also ich gehe ehrlich gesagt davon aus, ich habe jetzt schon wieder die höchsten Redeanteile hier, merke ich, das ist fürchterlich. Aber ich gehe ehrlich gesagt wirklich davon aus, dass Seferovic für mich eine wesentlich bessere Saison spielen wird als in der vergangenen. Und für mich die Position einnimmt, die Meier in der Vergangenheit eingenommen hat. Und Meier wird jetzt ja noch eine ganze Weile ausfallen aufgrund seiner Verletzung. Wer weiß, ob er danach nochmal so fit zurückkommt. Ich denke, wenn Seferovic dementsprechend diese Motivation in sich trägt und ganz gut mit Castaños harmoniert, dass das ein Sturmduo sein wird, was über die Saison hinaus oder über die Hinrunde hinaus Bestand haben wird und es Meier schwer machen wird, wieder zurück ins Team zu kommen. Ich weiß, Meier ist der Fußballgott und alles, aber das ist für mich das Sturmduo, was eine Zukunft hat mit 22 bis beziehungsweise 23 Jahren. Und Waldschmidt ist gut, dass du ihn angesprochen hast, jemand, der jetzt zumindest auch schon mal im Pokal seinen Profitreffer gemacht hat und vielleicht auch als dritte Option zusammen mit Cutlets den beiden Erstgenannten vorher unter dem Hintern machen kann.
Ja, es kann auch eine Chance sein. Also ich habe mir heute, wo ich den Podcast im Fitnessstudio gehört habe, Rasenfunk, habe ich mir gedacht, ich hatte auch ganz kurz Angst, weil ich mir dann auch gedacht habe, stimmt, der Meier ist erstmal weg und er hat in der Vergangenheit, wenn er nicht gut ausgesehen hat, haben wir auch manchmal nicht gut ausgesehen, aber es kann auch eine Chance sein, weil man muss ehrlich sein, Herr Meier geht jetzt auf die 30, ist schon in den 30ern und irgendwann muss der Zeitpunkt kommen, wo wir einen Weg finden, nicht abhängig von seinen 10 bis 15 Toren zu sein und es kann diese Saison eine gute Chance sein. Und es ist ja auch nicht schlecht, ihn dann in der Rückrunde noch in der Hinterhand zu haben, falls mit einem von beiden gemeinen Stürmern was passiert. Also ich bin da eigentlich ziemlich positiv gestimmt. Klar, es ist was Neues, aber ich bin da hoffnungsfroh, dass zwei junge Leute probieren, Alex Meier ein Stück weit auch Last von den Schultern zu nehmen, sag ich mal.
Max, was wolltest du eben noch sagen? Du wolltest schon ausholen?
Ich habe schon wieder vergessen, aber ich glaube, es ging grundsätzlich um den Punkt, also so kam ich schon zu der Einschätzung, dass ich nicht so optimistisch in die auf die Saison gucke. Ich kann sehr leicht Lügen gestraft werden, das ist mir klar, aber ja. Das liegt halt auch im Wesen einer Saisonvorschau. Meier war euer Zielspieler, zumindest in der Hinrunde der letzten Saison. In der Rückrunde hat sich das ein bisschen verschoben. Und Meier hat wahnsinnig davon profitiert, dass Seferovic für mich einer der besten Spieler der Hinrunde, einer der wichtigsten Transfers auch bundesligaweit war in der Hinrunde. Rückrunde hat sich dann ein bisschen relativiert. Und ich hatte einfach den Eindruck, euer Spiel ist zum einen auf den Zielspieler Alex Meier sehr abgestimmt, auch wenn er sonst im Spiel nicht so viel stattfand. Und zum anderen habe ich zumindest gefühlt in meiner Erinnerung einige Spiele gehabt, wo Meier den Unterschied gemacht hat und wo auch die Dinger wirklich reingefallen sind. Egal, was er im Prinzip gemacht hat. Der Typ ist auf den Platz gelaufen und zack, hat er einen in Winkel, einfach nur beim Warmlaufen hat er schon einen in Winkel geschossen. Der hatte einen unfassbaren Lauf und ich glaube irgendwie nicht daran, so wie ich das Gefühl hatte, in der letzten Saison war es ein bisschen über seinem Leistungszenit, was er eigentlich hätte leisten können. So glaube ich, dass es in dieser Saison jetzt auch mit der Verletzung und dem Ganzen schwerer haben wird, da hinzukommen. Und weil ich eben euer Spiel als auf Meier ausgerichtet empfand, sehe ich das als Schwächung. Ich gestehe aber zu, dass natürlich, wenn ihr euer Spiel sowieso umstellt, dann muss das keine Schwächung sein.
Stimme ich dir zu, in Retrospekt auf die vergangene Saison, sage ich aber, dass diese zwei Dinge, die sich jetzt unterscheiden, die sich jetzt gewandelt haben, wir haben jetzt einen neuen Trainer und damit gehen wir ein neues Spielkonzept einher. Und da Meier jetzt die ganze Vorbereitung außen vor ist, hatte die Mannschaft die ganze Zeit, sich auf ein ganz neues Konzept oder auf ein neues Konzept von Fee einzustellen. Und deswegen wird es jetzt nicht so die Tragweite haben, dass Meier jetzt gar nicht da ist, weil das Konzept von vornherein jetzt eh nicht auf ihn ausgerichtet war. Ich gehe sowieso auch davon aus, dass wir das Spiel wesentlich weitertragen. Ich gehe auch davon aus, dass ein Aigner wieder eine noch tragendere Rolle hat und wer auf der Linksaußenposition spielen wird, sei es Gereskier, der sich in den letzten Wochen sehr angeboten hat, oder der neue Gacilovic, über den wir nachher vielleicht nochmal kurz reden werden, dass diese Außenpositionen auch wesentlich weiter und mehr zum Spiel beitragen werden, als es vielleicht in der vergangenen Saison war, und dass dadurch wir mehr Variabilität reinbekommen und deswegen dieser Ausfall von Alex Meier, der ohne Frage ein Verlust ist, aber einigermaßen vielleicht sogar einen positiven Wert für die gesamte Mannschaft haben kann und die Abhängigkeit wegnimmt. Aber das ist halt das Problem. Du kannst die Eintracht hatte realistisch gesehen keinen ernsten Gegner in der Vorbereitung. Und deswegen ist das alles, was wir sagen, alles kann, nichts muss. Wenn ich es von der positiven Seite aus sehe, dann merke ich, dass hier Spieler sind, die eine große Motivation verspüren, wie ein Seferovic, wie ein Castagno. Seferovic ehrt sich über jede vergangene Chance, die er nicht reingemacht hat. Ein Luca Waldschmidt drängt rein, hat ein Pokalspiel neben seinem Tor auch noch verschiedene Chancen gehabt und so weiter und so fort. Ich merke, die Motivation ist eine ganz andere als in der vergangenen. Und daraus ziehe ich natürlich dann auch meine Hoffnung, dass es dementsprechend gut läuft. Gleichwohl ist mir ganz klar, wenn das die ersten Spiele nicht anläuft, kann das natürlich anders aussehen.
Und wie sieht jetzt die neue Spieleröffnung unter Fee aus? Das würde mich wirklich mal interessieren, denn das war für mich der Grund, warum er in Stuttgart gescheitert ist. Nicht nur, dass er dann irgendwie keinen Bock mehr hatte und gesagt hat, ach, wenn man kein Glück hat, dann kann man auch zurücktreten, sondern in der Spieleröffnung habe ich einfach nichts gesehen, was mich überzeugt hat. Und ist das, also da sehe ich nämlich auch, ich finde auch, dass Aigner ein starker Spieler ist. Ihr habt vom Potenzial her ein gutes Mittelfeld, allerdings auch nicht ein überragendes Mittelfeld. Wie geht Fee das an?
Also ich denke, dass wir viel auch über die Außenverteidiger machen dieses Jahr, dass sie ziemlich hoch stehen werden und dass dadurch unsere Außenspieler auch wieder mehr im Zentrum sind und dass da vorne ziemlich viel Bewegung drin sein wird. Aber das ist eine gute Frage, weil im Endeffekt kann man das gar nicht so genau voraussehen, weil dieses 4-4-2, was wir jetzt spielen, haben wir hier in Frankfurt unter Fee auch noch nicht gespielt. Also wird das auch für uns neu sein. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung viel gelesen, dass Reinhardt irgendwie sein Quarterback sein soll. Also gehe ich davon aus, dass er quasi von den Sechsern zusammen mit Stendera natürlich für die Spielöffnung zuständig ist, und ich hoffe, dass das sehr variabel sein wird. Also dass das nicht teilweise so statisch sein wird, wie es in seiner Endzeit hier in Frankfurt war. Da hatte ich zum Beispiel das Gefühl, dass das System Fee auch ziemlich leicht entschlüsselt wurde. Und ich hoffe, dass durch dieses neue 4-4-2 und das 4-2-3-1, was er natürlich auch noch im Petto hat und die Mannschaft größtenteils auch kann, dass dadurch eine entsteht, die dafür sorgt, dass wir halt nicht mehr so leicht zu entschlüsseln sind und dass wir vielleicht nicht nur eine gute Hinrunde dann spielen, sondern dass wir dann auch reagieren können, sage ich mal.
Ja, also ich gehe auch davon aus, dass Reinhardt und Stendera ein Tandem bilden werden, zusammen mit Hasebe, der dann vielleicht noch einen Tick in die Mitte rückt, dem Ganzen noch mehr Stabilität verleiht, dass dieses, also gerade wenn Reinhardt und Stendera gut funktioniert, dass das dann adäquat nach vorne gegeben werden kann, dass der Ball nach vorne gegeben werden kann und dass dafür für einen ordentlichen Aufbau gesorgt wird. Ich glaube sowieso, dass Reinhardt wahrscheinlich oder vielleicht die beste Verpflichtung sein kann, die wir zur neuen Saison getätigt haben. Ganz gleich, wie es mit Torhütern aussieht, wie es mit Stürmern aussieht. Reinhardt kann der Mann sein, der die Defensive zum einen stärkt und genauso auch Sicherheit reinbringt und auch für das Mittelfeld von unschätzbarem Wert ist. Das hat er in den ersten Spielen angedeutet, wenngleich das jetzt dass die Spiele ohne großartigen Wert waren. Auch DFB-Pokal kann man nicht wirklich dazu zählen. Aber ich habe das Gefühl und auch von seinem mannschaftlichen Verhalten, wie das auch in Trainings aussieht, deutet es für mich darauf hin, dass er einer der Leader-Typen sein wird.
Ich muss auch sagen, dass sich ein Russ in den letzten Jahren vom Rumpelfußballer wirklich zum brauchbaren Spieleröffner entwickelt hat. Und auch ein Russ in der Innenverteidigung kann definitiv mal einen klugen Pass spielen. Ein Russ auf der 6, natürlich mittlerweile ein bisschen schwierig, weil die Positionen einfach sehr, sehr gut eigentlich besetzt sind, wie du schon gesagt hattest eben. Reinhardt sowieso, auch ein Stendera sehe ich da gerne. Ein Hasebe, wenn er nicht auf rechts spielen sollte, auch eigentlich lieber als ein Russ auf der 6. Ist natürlich dann schwierig, aber ein Russ in der Innenverteidigung kann eventuell auch noch ein Mittel sein, eine weitere Spieleröffnung oder einen weiteren Spielaufbau zu ermöglichen. Also ich finde, er hat sich sehr entwickelt die letzten Jahre. Früher total Rumpelfußballer, muss man wirklich sagen, heute wirklich okay.
Darf ich vielleicht noch mal was Generelles sagen?
Klar.
Also, wie gesagt, wahrscheinlich steht ihr nach 10 Spieltagen auf Tabellenplatz 2 und ich bin der Depp des Jahrtausends.
Wir werden es dir gerne mehrmals dann sagen, kein Problem.
Ich weiß. Es wird bestimmt auch für die Qualität des Rasenfunk dann sprechen. Nein, aber ich habe einfach einen grundsätzlichen Zweifel, ob den Fußball, den Fee spielen lässt, ob das im Jahr 2015 in der Bundesliga funktioniert. Und wie gesagt, es tut mir leid, wenn ich so auf ihn einhaue und ich tue das auch in Unkenntnis eurer Vorbereitungsspiele. Ich lasse mich gerne Lügen strafen. Aber ich musste ein bisschen schmunzeln als vorhin. Ich weiß gar nicht mehr, wer von euch gesagt hat, ich hoffe, wir sind nicht so leicht zu entschlüsseln. Da habe ich mich gefragt, was am Spiel der Eintracht und was am Spiel von Fee-Mannschaften ist denn schwierig zu entschlüsseln? Es setzen sich in der Bundesliga so zwei Strömungen durch, wie man Fußball spielt. Und mal unabhängig davon, dass ich nicht ganz glücklich über diese Strömung bin, ist es aber der eine Trend, dass es ganz viele Mannschaften gibt, ich würde sagen sogar zwei Drittel, spielen in der Regel ein sehr tiefstehendes Spiel und setzen auf ein Gegenpressing. Tore werden vor allem nach Umschaltsituationen und nach Standardsituationen erzielt. Und dann gibt es noch wenige Mannschaften, die auch einen Plan B haben, wenn sie den Ball haben. Und dann hat es viel zu tun mit Zielspielern, die meistens auf den Flügeln stehen, weil im Zentrum die Ballverluste so sehr wehtun, was wiederum dazu führt, dass die gegnerischen Mannschaften ihr Pressing auf die Flügel mit verschiedenen Überzahlsituationen und so weiter schaffen. Also das sind so die beiden Konzepte, die es, ich würde sagen, so überfassend gerade in der Bundesliga dominieren. Und jetzt beantwortet ihr es mir vielleicht mal, wo wird sich da Fee eingliedern? Und ich sehe da eben Probleme. Ich sehe Anfälligkeiten im Spielaufbau. Ich sehe Probleme bei aufrückenden Außenverteidigern. Da vielleicht spielt Hasebe eine ganz tolle Saison. Ich sehe da aber halt ehrlich gesagt eher mehr Gefahren als Chancen.
Also ich muss sagen, ich habe in meinen Notizen, die ich mir gemacht habe, vor dem Podcast genau das Gleiche aufgeschrieben, dass es quasi einen allgemeinen Battle in der Bundesliga gibt zwischen diesen Gegenpressing-Mannschaften, die den Ball eigentlich gar nicht haben wollen, und den Mannschaften, die quasi eine Lösung finden wollen. Und da bin ich ehrlich gesagt auf Max seiner Seite, dass ich auch noch nicht genau sehe, wo wir uns da einordnen. Weil so ein wirkliches Entschlüsselungssystem zu sagen, wir können eine Gegenpressing-Mannschaft so weit kontrollieren, dass sie uns nichts anhaben können, wir trotzdem das Spiel bestimmen, das sehe ich bei der Eintracht noch nicht. Das sehe ich sowohl vom Trainer halt noch nicht, als auch von den Spielern noch nicht. Das war so eine kleine Befürchtung, die ich hatte. Und es wird spannend zu sehen, die nächste Saison allgemein, nicht nur von Eintracht, sondern allgemein, wie Spiele aussehen, wenn zwei Gegenpressing-Mannschaften aufeinandertreffen, weil wer will da wen jagen? Also dann schießen sie sich gegenseitig den Ball zu, dass sie ihn wieder abnehmen können, oder wie soll das in Zukunft aussehen? Also das wird für mich auch spannend zu sehen, allgemein auch.
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich kann das gar nicht genau beschreiben, aber ich habe irgendwie immens viel Hoffnung, dass Stendera der Mann sein wird, der uns durch die Saison auch nochmal neuen Schwung verleiht. Ich glaube, also für Stendera ist es zumindest so, der hat jetzt eine letzte gute Saison gespielt. Und für ihn wird es aber auch gerade unter Fee sein, auch jetzt eine spannende Situation sein zu sehen, ob er sich nochmal weiterentwickeln kann. Und ich denke, denn er hat alle Fähigkeiten, dann kann er derjenige sein, der im offensiven Mittelfeld nicht wirklich so zwischen 10 und 6 pendelnd, dass er vielleicht wirklich die Person sein kann, die, was wir jetzt hier schon oft gesagt haben, das System entschlüsseln kann, beziehungsweise uns dazu helfen kann, dass wir die erfolgreiche von beiden Mannschaften sind. Ich baue auf Stendera, bin aber auch nicht sicher, wie das ganze System dann im Endeffekt funktionieren wird, aber das kann man auch absolut nicht klar sagen, bei den vielen Veränderungen, die wir jetzt auch in dieser Saison wieder hinnehmen mussten. Ja, wie gesagt, da waren ein paar richtig große Veränderungen dabei. Das, aber was mich halt im Endeffekt relativ zufrieden stimmt, ist die Tatsache, dass der Kader relativ früh feststand. Dass recht früh im Gegensatz zu vor zwei Spielzeiten oder so, oder auch zur letzten, es stand früh fest, dass Reinhardt kommt, ja, was ein absoluter Fixpunkt in der Elf ist. Es stand relativ früh fest, fand ich, dass du mit David Abraham einen Innenverteidiger holst und da hast du auch relativ früh schon einen Backup für die Nummer 1 Torhüter Lindner dann geholt, also du hast Lindner geholt und dann ging es zwar immer noch um die 1A-Position im Tor, aber das ist jetzt, war dann auch nicht mehr ganz so dramatisch, mit dem konntest du auch erstmal planen. Also ich fand, die viele Planstellen wurden frühzeitig besetzt und das gibt mir mehr Sicherheit und ich denke, das wird auch den Spielern mehr Sicherheit geben. Wenn ich mich an das Spiel erinnere gegen den FC Tokio, jetzt muss ich über den FC Tokio da sprechen, ne? Hätte die Eintracht mal ordentliche Testspiele gehabt, dann könnten wir hier vielleicht mal über AC Mailand sprechen, was auch schon kein Referenzgegner wäre, aber auf jeden Fall was Besseres als FC Tokio, also liebe Tokio-Zuhörer, klar, dass ihr den Deutschen wichtig seid und jetzt hier zuhört. Ja, gibt ja relativ viele Japaner in Frankfurt, aber das ist ein anderes Thema, das ich übrigens sehr schön finde. Egal. Egal. So, jetzt habe ich wieder Fastball. Und was ich eigentlich sagen wollte, dass du da schon gemerkt hast, bei dem Spiel, dass viele interessante, gute Dinge geplant waren, nur der letzte Pass gefehlt hat oder die letzten, oder die Abläufe noch nicht so hundertprozentig waren, aber ich fest davon ausgehe, dass vieles im Training geübt wird und sich das auch irgendwann im Spielfeld in der Bundesliga weiterträgt. Ob wir den magischen Code gegen andere Mannschaften knacken können, da gibt es viele Faktoren, die das bestimmen. Maßgeblich und der allermaßgeblichste wird sein, dass wir einen guten Start haben. Und das ist, glaube ich, darauf kommt es ganz, ganz markant bei der Frankfurter Eintracht drauf an, ob wir einen guten Start haben oder wenn wir 2-3 Spiele verlieren, dann ist natürlich, und das ist wahrscheinlich dieses ständig wackelige Gerüst, was es bei der Eintracht immer gibt, denn wenn wir 3 Spiele verlieren, dann wird Fee auch wieder kritisiert und dann gibt es bestimmt viele, die sagen, ja, wäre vielleicht doch besser gewesen, hätten wir uns einen ganz anderen geholt oder ist Fee jetzt wirklich ausgebrannt und so weiter und so fort. Ich sehe das schon von meinem geistigen Auge, sehe ich schon diese Schlagzeilen. Aber ich habe die Hoffnung, dass mit diesem relativ jungen Team, was wir haben, beziehungsweise diesem hungrigen Team, noch mehr möglich ist. Und ich gehe aktuell davon aus, dass Fee weiß, wie er seine Mannschaft einzustellen hat.
Ich habe eine Frage noch an Max.
Ja.
Weil du es vorhin angesprochen hattest mit dem, das wird also quasi ein allgemeiner Wettel zwischen diesen Gegenpressing und den Ballbesitzmannschaften. Wie siehst du die Entwicklung in der Zukunft? Also von meinem Gefühl her ist diese Gegenpressing-Zeit neigt sich irgendwie dem Ende zu. Also das ist so mein Gefühl und deswegen bin ich auch eher positiv gestimmt, weil ich uns trotz aller Schwächen, die wir da drin noch haben, trotzdem eher zu den Ballbesitzteams zählen würde. Wie siehst du das?
Also generell sehe ich leider kein Ende des Gegenpressings. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es sich wieder verschiebt. Also während man eine Zeit lang ganz aggressiv im Angriffsdrittel gegengepresst hat und sich danach schnell zurückgezogen hat, wenn das nicht geklappt hat, habe ich den Eindruck, dass viele Mannschaften jetzt tiefer stehen und warten, weil inzwischen einfach die Tore durch Pässe in die Schnittstellen mit 20 Meter Wiese hinter dem letzten Verteidiger zugenommen haben. Ehrlich gesagt, ist vielleicht auch Gegenpressing dann der falsche Begriff, weil viele Mannschaften spielen eigentlich auch weniger ein Gegenpressing, sondern eher so ein situatives Pressing. Also Gegenpressing heißt ja eigentlich, du hast den Ball verloren und versuchst ihn dann innerhalb von möglichst wenigen Sekunden wieder zu erobern und das möglichst weit vorne. Und dadurch, dass der Gegner in Unordnung gekommen ist, wird es leichter, Tore zu erzielen. Und ich habe den Eindruck, dass es inzwischen eher ist, man versucht sich ultra kompakt im Zentrum aufzustellen. Man bietet Anspielstationen auf den Flügeln und dann ist es auf den Flügeln halt einfacher, Überzahlsituationen zu schaffen, indem man den Ball erobern kann. Und dann ist das Ziel der meisten Mannschaften innerhalb von 3-4 Ballkontakten im gegnerischen Angriffsdrittel zu sein und zwar sehr tief. Also die berühmten Kontertore. Und das ist auch ein deutsches Phänomen. Und ich sehe ehrlich gesagt da aber wenig Entwicklungen. Ich bin da auch so ein bisschen ernüchtert drüber. Vielleicht ist es ja der Armin, der sich jetzt was Geiles einfallen lässt und wo ich dann sage, cool, endlich macht mal jemand wieder was anders, denn mich ödet das wahnsinnig an. Ich kann mich auch an Kontertoren nicht mehr erfreuen, egal wie schön sie zu Ende gespielt sind. Ja. Denn ich denke dann immer dran zurück, wie es vor ein paar Jahren unter Slomka bei Hannover gefeiert wurde, dass die innerhalb von 10 Sekunden einen Torabschluss suchen. Das genau, macht inzwischen Darmstadt auch.
Genau, das ist das, was ich meine. Und deswegen hatte ich das Gefühl, dass sich das Video ein bisschen überholen muss ja irgendwann. Und im Endeffekt habe ich es zum Beispiel das Gefühl, beim Zorniger, wenn der auf Mannschaften trifft, die mit langen Bällen operieren, ganz oldschool, habe ich das Gefühl, dass Stuttgart da Probleme kriegen würde. Also ich sehe nicht so diese neue Konzepttrainergeneration so rosig, wie das irgendwie dargestellt wird. Also ich denke zum Beispiel, dass Stuttgart die Saison starke Probleme kriegt, weil das ganze Spiel zu rennen funktioniert nicht. Und ich glaube, das hat zum Beispiel Roger Schmidt ganz gut analysiert bei Leverkusen. Der hat das auch eine Zeit lang probiert und hat das dann auch besser modifiziert in der Rückrunde, finde ich zum Beispiel.
Ja, doch, also kann man auf jeden Fall so sehen. Was halt so eine grundsätzliche Entwicklung ist, ist, dass du definitiv, um gut und erfolgreich zu spielen, brauchst du eine sehr hohe Sicherheit am Ball. Also unglaubliche technische Fähigkeiten. Es ist heute vollkommen normal, dass du als Sechser, als Achter oder als Außenspieler, dass du nicht einem Gegenspieler gegenüberstehst, sondern einem Netz aus 3 Gegenspielern, die ihren Deckungsschatten perfekt nutzen. Das heißt, wenn du jetzt ein Spielsystem etablieren willst, was sich so ein bisschen heraushebt aus diesem grauen Einheitsbrei, dann brauchst du sehr, sehr starke Spieler am Ball, sehr handlungsschnelle und technisch perfekt ausgebildete Spieler. Und ehrlich gesagt, es tut mir leid, vielleicht tue ich da dem Kader Unrecht, aber auch das sehe ich. Also ihr werdet jetzt nicht die erste Mannschaft, die mir da einfallen würde, wo ich sage, die haben die Fähigkeiten am Ball, da was Neues zu etablieren.
Ja, verstehe ich. Zähle es aber, wie gesagt, ich habe jetzt die Person Stendera genannt, Stendera, Aigner, Reinhardt ist eher vielleicht ein bisschen der grobere Fußballer, aber Stendera, Reinhardt, Stendera, Aigner und da wir müssen sehen, dass, wie es auf der Linksverteidiger, Linksaußenposition aussieht, aber zumindest die beiden haben für mich diese Stabilität, können beide wirklich, wirklich gut mit dem Ball umgehen und bei Aigner, bei der Linksaußenposition, da bin ich mir halt momentan noch unsicher, weil das wird wahrscheinlich die größte Schwachstelle bei der Frankfurter Eintracht momentan werden, wenn wir in die Saison wieder mit Inouye auf links gehen, ja, denn da wissen wir um seine Schwächen, er ist zwar auch ein feiner Fußballer, aber nach vorne funktioniert da nicht ganz so viel. Also ich denke, da könnte es Probleme geben. Grundsätzlich werden wir vielleicht wirklich nicht auf den ersten 5 Rängen landen. Aber ja, das ist natürlich, man kann das immer sehen, wie man will, aber ich sehe das halt einfach nicht so negativ, weil ich weiß, was diese Mannschaft kann. Ich weiß, was ein Stefan Aigner kann und ich weiß, was ein Stendera noch viel mehr kann, ja, mit 19 Jahren jetzt auch schon so einem Niveau und ich denke, da ist alles noch drin, um einen neuen Weg zu gehen und vielleicht überrascht uns wirklich auf der linken Bahn ein Joel Gereskier, der für mich vielleicht schon derjenige wird, der Inouye bald ablöst, wenn sich der Neuzugang dementsprechend nicht einfindet und dann haben wir sowieso ein ganz neues System. Also da ist halt viel noch im Unbestimmten. Kann das natürlich nachvollziehen, was der Max sagt, halte aber weiter daran fest, dass dieser Kern der Truppe gar nicht so schlecht mit dem Ball umgehen kann.
Ich muss auch sagen, als ich die Tabelle bei euch im Rasenfunk getippt habe, muss ich sagen, dass ich jetzt gar nicht die Eintracht so hoch getippt habe, weil ich unbedingt denke, dass die Eintracht die Liga irgendwie zerbombt, sondern dass mir aufgefallen ist, dass es viele Teams gibt, wo ich sage, okay, aber besser als die sind wir dann doch noch.
Ja, weil genau.
Das ist genau der also Punkt. Es gibt viele Teams, wo ich sage, gut, die sind noch schlechter als wir, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ja. Hannover, Hertha, Mainz, Stuttgart, Hamburg, so, also ich will gar nicht so die Eintracht so feiern, aber ich muss sagen, von der Stimmung her und vom Spielermaterial her schätze ich die Eintracht noch positiver als die anderen ein. Wie gesagt, was nicht heißt, dass ich denke, dass Armin Fee hier einen Code entwickeln wird, um das neue Fußballsystem zu entwickeln.
Max, ich bin gar nicht fertig geworden, noch nicht mit eurem Podcast. Auf wie viel habt ihr die Eintracht getippt?
Da muss ich kurz selbst nachgucken. Denn
Max,
wir hatten
tippt
ja
uns auf 12, Stefan auf Platz 13, Tobias auf ebenfalls 12 und der Querschnitt der Hörer sagt auf Platz 10. Also eigentlich ein recht harmonisches und ich glaube auch recht realistisches Feld der Platzierungen.
Also 9, 10 hätte ich zum Beispiel auch gesagt. Ne? Also jetzt mal ganz ganz neutral betrachtet, aber wesentlich drunter halt auch nicht. Aber das ist genau der Punkt, den Basti erwähnt hat. Ja, besser als die sind wir halt schon. Ne? Also wenn ich mir immer die Gaukelei, die Hertha momentan betreibt, anschaue, ja, der HSV kommt schon wieder von einer Schwachsinnsaktion in die nächste. Ja, und da gibt es noch viele weitere und auch Köln, ja, das kann ja sein, dass die jetzt irgendwie großartig den Dreh jetzt raus haben, ja. Aber in der vergangenen Saison war das alles handwerklich akzeptabel, aber halt auch nicht so, dass ich es mir jetzt Angstschweiß, momentan ist es ziemlich heiß, deswegen schwitze ich auch so, ja, aber Angstschweiß bekomme ich jetzt deswegen nicht. Die haben sich gut verstärkt, also Fredrik Sørensen in der Innenverteidigung haben die geholt, was ich eine richtig starke Nummer finde. Ja, und Kevin Vogt macht seine Sache auch gut und Jojic ist natürlich eine ganz gute Verpflichtung. Trotzdem steht für mich Köln am Ende der Saison auch weiter hinter der Eintracht. Das sind jetzt nur einige. Aber das ist genauso, wie Basti sagt. Ich gehe auch da in die Saison und sage, naja, ja, aber besser als die sind wir schon. Und wie ich sage dir mal eins, und das ist jetzt ein grober Tipp, aber am Ende wird die Eintracht vor Augsburg stehen. Bam!
Hammer.
Ja.
Ich sehe halt ehrlich gesagt, ich sehe es auch so, dass ihr auf dem Papier besser seid als viele Mannschaften und dann überlege ich aber, wie diese Mannschaften gegen euch antreten, im Wissen, dass ihr auf dem Papier besser seid. Und da habe ich noch meine Zweifel, ob das System von Fee verfängt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ihr eher mal einen aus dem oberen Tabellenhälfte überraschend schlagen werdet, als dass ihr hinter euch alle wegräumt. Also
wie letzte Saison.
Im Grunde ja. Und ja. Da sehe ich halt einfach große Gefahren drin, auch mit der ganzen Zusammensetzung auch des Umfelds und der Erwartungshaltung und wie das jetzt alles so lief, auch in der letzten Saison. Aber man sieht ja auch an den Tipps der Hörer, also ich habe hier gerade nochmal vor mir, wir hatten 38 Hörer, die Endtabelle getippt haben.
Ja.
Und da ist für die Eintracht von Platz 7 bis Platz 16 alles mit dabei. Ich glaube, es gibt nur einen Verein, der eine ähnlich große Range hat, das ist der FC. Die sind von Platz 7 bis Platz 18 mit dabei. Und die prozentualen verteilten Wahrscheinlichkeiten der Tipps sind auch vollkommen wild. Also ihr habt irgendwie 16% sehen euch auf Platz 7, 18% sehen euch auf Platz 9 und 13% auf Platz 14. Also sprich, eine Wundertüte. Also
auf jeden Fall.
Ich bin nicht alleine mit meiner Einschätzung, dass ich sage, es ist schwierig abzusehen. Und ich sehe eben ehrlich gesagt, aus der Vergangenheit von Fee heraus eher Probleme. Und so kam ich zu der Einschätzung, ich sehe euch eher schwächer als letzte Saison. Aber wahrscheinlich werde ich Lügen gestraft.
Absolut verständlich, absolut verständlich. Muss halt nur sagen, dass ich denke, und das sollten wir in dem Ganzen auch noch einwerfen, dass Fee Wogen geglättet hat. Denn ich gehe wirklich davon aus, dass die Verpflichtung von Fee dazu beigetragen hat, dass es zum einen nicht eine absolut große Erwartungshaltung gibt, aber andererseits auch Ruhe im Umfeld der Frankfurter Eintracht momentan herrscht. Das ist nämlich, du hast eben die Erwartungshaltung angesprochen. Momentan habe ich das Gefühl, dass viele noch nicht so genau wissen, wie das jetzt in der neuen Saison läuft, aber ich habe nicht den Eindruck, als würde jetzt hier in der Stadtgesellschaft der O-Ton sein, dass die Eintracht nächste Saison international spielen muss. Jeder ist sich, glaube ich, bewusst, jeder Eintracht-Fan, dass offensiv einiges möglich ist, aber defensiv muss man das abwarten und dass wir jetzt einfach freudig in diese neue Saison gehen, aber eine großartige Erwartungshaltung gibt es nicht und das hängt auch damit zusammen, dass es auch von anderen Vereinsseiten jetzt nichts mehr geschürt wird, wie das vor Fee war. Denn erinnern wir uns an die Zeit mit Schaf, da gab es Querelen, da gab es auch Meinungen, die gesagt haben, wir haben die Saison so gut angefangen, jetzt kommen wir doch nicht in den Europacup. Ja? Das wird es, glaube ich, oder das gibt es aktuell nicht. Und das kann dazu beitragen, dass das insgesamt Ergebnis ein besseres wird. Das ist nur als kleiner Punkt. Aber ich denke, es ist immer wichtig für einen Verein, dass auch da Ruhe ist, gerade in so einem wieder neu gebildeten Konstrukt, wie es bei der Frankfurter Eintracht der Fall ist.
Ich finde, das schreit nach einem Thema, was wir uns am Ende dieser Saison, auch wenn das noch lange hin ist, dann nochmal vornehmen in gleicher Runde und dann einfach nochmal die tatsächlichen Tabellen gegen die getippten Tabellen und vor allen Dingen gegen diese Folge dagegen legen und dann nochmal schauen, wer von uns allen am meisten bei dem Thema recht hatte.
Ich werde zu Kreuze kriechen.
Wir werden ja, mit dem Adler Publikum auf den für dich herbeischaffen. Max, ich danke dir dafür, dass du wesentlich mehr als die geplanten 20 Minuten dabei warst. Nochmal der Hinweis an alle, die bei uns zuhören, höret auch den Rasenfunk. Der Marvin muss da sowieso auch nochmal rüber und den Kollegen da drüben ein bisschen was über Jugendspieler von der Eintracht erklären. Mhm. Da war auch noch so ein Thema offen, was wir aber nicht hier und heute und jetzt behandeln werden. Max, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und auf bald mal wieder.
Mach's gut.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
So, dann würde ich sagen, wir gehen einfach ganz flugs zum nächsten Thema über. Da war was mit Pokal am letzten Wochenende. Wir haben versucht, das zu schauen. Das hat nur so bedingt funktioniert, weil es in Frankfurt doch erstaunlich wenig funktionierende Sportsbars gibt. Aber so am Ende, was da rausgelaufen ist, war doch ein ganz solides 3-0 gegen diesen Bremer SV.
Ja. Also wie sich jetzt jeder drum gerissen hat, darüber zu sprechen, so war auch das Spiel. Also es ist nichts angebrannt, es ist nichts passiert. Man kann kleine Erkenntnisse gewinnen. Das Erste, was ich mir dazu aufgeschrieben habe, war eigentlich, dass Kasanjas und Seferovic, obwohl sie erst so kurz zusammen sind, eigentlich schon ziemlich gut zusammen aussehen. Sie haben den einen oder anderen schönen Doppelpass gespielt, finde ich. Bei Inui ist er auch sehr beliebt wie jedes Jahr. Er nervt mich total, muss ich sagen. Er hat eine sehr, sehr hohe Streuung in seinem Spiel. Also er wirft manchmal einen Einwurf zum Gegner und spielt dann einen super Pass und dann wieder einen Fehlpass. Also ich werde aus Inui nicht schlau irgendwie.
Ist eine schwierige Sache, ja. Inui, ja, ist natürlich immer so ein Problemkind, was wir von Saison zu Saison immer wieder mitziehen. Du hast völlig recht, also ich fand auch gerade ein sehr sehenswertes Tor, auch was Castanius da dann erzielt hatte. Das Ergebnis, muss ich sagen, ja, 3-0, das hört sich zwar so ganz gut an, war natürlich dann auch noch das Abseitstor vom Aigner, war es ja, glaube ich, gewesen. Das ist natürlich auch... ja, weiß ich nicht, ob man gegen FC Tokio dann im Endeffekt regulär nur 2 Tore machen muss oder ob man sagt, okay, hätte man auch ein bisschen, FC Tokio, sag ich schon, wie heißen sie denn? Bremer SV, tut mir leid, falsches Spiel. Ja, da muss man sich natürlich überlegen, ist das wirklich was einen Stellenwert jetzt haben kann, wo man sagen kann, ja, damit bin ich zufrieden. Ich war nämlich eigentlich im Großen und Ganzen zwar schon ja, happy, dass wir jetzt uns da keinen abgewürgt haben in der ersten Runde oder ausgeschieden sind, aber mit der spielerischen Leistung, ja, da hoffe ich, ist noch einiges an Steigerung drin.
Wir haben vor allen Dingen auch relativ lange eigentlich gebraucht, um in das Spiel reinzukommen. Also die erste halbe Stunde ging da ja irgendwie nicht so wirklich was. Also das kann man eigentlich an der Stelle auch ein bisschen anders erwarten, wenn man gegen eine Mannschaft wie den Bremer SV spielt, dass man da eigentlich früher irgendwie auch mal in so zwingendere Situationen reinkommen sollte. Und ich weiß auch nicht, ob am Ende die Anzahl der Torchancen mit den nachher wirklich umgesetzten Toren, ob das in so einem guten Verhältnis steht oder nicht, da habe ich die Zahlen jetzt gerade nicht so richtig vor Augen.
Für mich ist DFB-Pokal absoluter Kokolores.
Ja, ich wollte es gerade sagen, also ich weiß nicht, das war jetzt irgendwie Gedankenübertragung, das wäre genau das, was ich jetzt gesagt hätte. Es sind diese Spiele, da gewinnt in der Bundesliga, es gewinnt 0-3, 0-4, 1-3, 1-0-4. Das ist immer dasselbe Bild, man kann sich das auch nicht anschauen. Also ich habe probiert, mir das alles anzuschauen, so alle Spiele, alle Tore, aber es ist irgendwie, keine Ahnung. Es hat mich auch nicht geflasht, ehrlich gesagt. Ich freue mich mehr auf nächste Woche.
Ja, das ist halt genau das Ding. Also ich bin einfach massiv genervt. Was wollen wir denn über das 0-3 gegen Bremen jetzt, das 3-0 gegen Bremen reden? Ja, das war ein Gegner, der halt unterklassig ist, der versucht hier seine Chance zu erhaschen. Aber seien wir doch mal ehrlich, was ist das Ergebnis dieses Spiels? Die Eintracht hat sich nicht mit Ruhm bekleckert, aber die ist solide. Ohne dass es wirklich brenzlig wurde, einfach eine Runde weiter eingezogen. Punkt aus Ende. Das sind so Spiele, die kannst du, wenn Bundesligist so antritt, eigentlich nur im Optimalfall so beenden. Dass wir die nicht mit 10-0 weghauen, das ist klar. Das war noch nie die Eintracht. Vielleicht war die Eintracht das mal in den 80er Jahren, aber da war ich noch nicht großartig geboren. Ja, kommt darauf an, welchen in den 80er Jahren. Aber an sich war das eine stabile Leistung, einfach das Ding runtergespielt. Ich hätte mich geärgert, hätte ich dafür 10 Euro bezahlt, um es mal so zu sagen, ja, weil das halt kein schönes Spiel ist. Aber wir haben unsere Pflicht und Schuldigkeit getan. Das erste Pflichtspiel ist beendet, siegreich für die Eintracht und wir sind eine Runde weiter eingezogen. Alles andere, wie viele Torchancen wir hatten oder was da noch drumherum war, ist alles scheißegal. Also es ist echt egal, weil im DFB-Pokal kommt es nur darauf an, ob du weiterkommst oder nicht. Und wir haben uns nicht blamiert wie andere Mannschaften. Das ist das Hauptsächliche, dass du nicht mit irgendwas Negativem in die Saison gestartet bist, sondern ein positives erstes Ausrufezeichen gesetzt hast. Und dann ist es für mich einfach gut.
Jo, munter das unterstreiche ich, munter
putzen und weiterfahren. Ja, es geht ja nicht anders.
Denke ich auch. War halt schön, dass Waldschmidt auf jeden Fall jetzt mal zugeschlagen hat. Das war eine klasse Sache. Es hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Auch wunderbar durchgezogen in der Situation. Spielverständnis an ihn, zumindest, dass er da eben durchlaufen muss und mal die Chance sucht, zeigt natürlich, der Junge ist heiß, auch auf dem Platz davor.
Auf jeden Fall. Also wenn du wirklich was Positives von diesem Spiel mitnehmen willst, dann ist es genau das. Dann und ist es genau. Ja, Seferovic auch, auf jeden Fall.
Er hat es gut freigeblockt. Also ich finde, er hat Castanjos ein paar Mal gut eingesetzt. Er hat den Waldschmidt freigeblockt bei seinem Tor. Das ist genau das, was wir vor 2 Wochen im Podcast auch gesagt haben, dass das auch eine Chance sein könnte für die Stürmer, die neben ihm spielen, dass er das, wie gesagt, freiräumt. Auch das, was der Max vorhin gesagt hat, was er auch für Meier gemacht hat. Ich finde, Seferovic wird ein ganz, ganz wichtiger Spieler diese Saison und ich hoffe nicht, dass er sich verletzt.
Ja. Dann könnte selbst ein Cutlets da vorne mal wieder eine Rolle spielen, weil er braucht ja so jemanden, der die Räume reißt. Also ein Cutlets, vielleicht können wir da auch hoffen, dass da vielleicht nochmal was geht.
Das denke ich auch.
Ja, aber ansonsten denke ich, mit dem Bremer SV-Spiel sind wir jetzt zufrieden, dass wir gewonnen haben. Wie wir schon gesagt haben, denke, da ist dann sonst wirklich nicht mehr groß
drüber zu sprechen. Was kurios war, dieser komische Zeitungsbericht, dass das Spiel irgendwie ganz kurz vor dem Abbruch stand.
Genau.
Wo sich rausgestellt hat, dass da irgendwie nur ein Sounddefekt war und die Polizei im Gegenteil noch gesagt hat, die Eintracht-Fans wären vorbildlich gewesen. Und was dann in der Presse steht, also das hat mich ein bisschen schockiert und das zeigt schon, wie sehr die Presse auf solche Sachen abfährt momentan irgendwie.
Ja, aber das ist ein sehr guter Punkt, das hat der René in seinem Themensheet hier auch zur Verfügung gestellt, ich weiß gar nicht, ja, und das ist natürlich ein schwieriges Ding, denn wenn du nur den Kicker dir angelesen hättest oder durchgelesen hättest, hättest du gemeint, okay, die scheiß Eintracht-Fans haben schon wieder randaliert, dann genau. Siehst du den Polizeibericht und das ist alles ganz harmlos und ich habe auch ehrlich gesagt überhaupt nichts Negatives von den Mitreisenden gehört, nee, dass eben. Da irgendwie Drama war, überhaupt gar nichts, ja. Also das ist natürlich schon bedenklich, inwiefern der Kicker hier auch versucht, Meinung zu führen.
Ja. Das zeigt halt, welche Wahrnehmung da an dieser Stelle einfach herrscht. Unterm Strich war es ja, wenn man sich alle Artikel mal irgendwie querliest, eben ein nicht vorschriftsmäßig montierter Absperrzaun. Das kann man jetzt in dem Moment ja nicht den Fans anlasten, sondern da ist ja eigentlich das Problem, dass das Ding halt einfach schlecht montiert ist. Und so wie ich das verstanden habe, ist in der Halbzeit da ja das Thema begutachtet und das Problem dann auch so weit aus der Welt geschafft worden, dass man zum einen eben das Ding irgendwie wieder notdürftig befestigt hat und auf der anderen Seite den Fans gesagt hat, hey, jetzt hört mal auf, hier an dem Ding rumzurütteln. Und dann war das Thema auch schon gut. Also das, was da an mancher Stelle von den Medien wieder draus gemacht worden ist, ist halt auch wieder 5 Nummern größer, als das Thema eigentlich von vornherein war.
Ja, und wie gesagt, es waren ja nicht nur, also ehrlich gesagt, waren es ja gar nicht die Medien, sondern nur der Kicker. Ne? Und der Kicker im Endeffekt auch als Zeitung, die langsam aber sicher eher, wenn ich jetzt ganz dreist bin, sage ich, die aufpassen müssen, dass sie nicht absolut in die Bedeutungslosigkeit abschwenken, wenn es gibt andere Medien, es gibt viele Blogs, dann siehst du hier der Max mit dem Rasenfunk, die einfach ein qualitativ hochwertiges Fußball-Alternativprogramm auf die Beine stellen, während sich der Kicker bequemt, nur Schwachsinn rauszulassen und ansonsten Spielberichte, die keiner lesen will, oder Interviews von vorgestern, vielleicht holen sie demnächst nochmal Thomas Berthold aus der Ecke, ja, aber da muss sich der Kicker vielleicht auch mal irgendwie an die eigene Nase fassen und wenn sie denken, dass es da funktioniert mit populistischen Berichten, dann sollen sie vielleicht noch ein paar Buchstaben wegnehmen, aber selbst dann kommt nicht die Bild-Zeitung bei rum und der Erfolg wird dann auch nicht der gleiche sein. Also ich stehe dem Ganzen skeptisch gegenüber, finde es aber gut, dass es dementsprechend auch viele offizielle Meldungen gab, die das gleich dementiert haben und beschwichtigt haben. Denn ich finde es immer akzeptabel und gut zu sagen, wenn es wirklich Probleme gab, aber wenn es nichts gibt, muss man es auch nicht hochstilisieren. Beziehungsweise stilisieren. Hochstilisieren gibt es nicht. Stilisieren. Und am besten sagen wir hochpushen.
Ja, das stimmt definitiv. Also, das
ich
ist.
Nicht, dass das irgendwie ein Ding mit dem Zaunfall wird, wie das jetzt in der Saison mit der Berichterstattung abgehen soll. Weil es sind ja wirklich schlimme Dinge auch passiert im Pokalwochenende, muss man sagen. Und das war ja jetzt, also so, ich habe gedacht, das ist ein Artikel von Postillon, also wegen so einem Zaun. Ich bin echt fassungslos gewesen. Und der Stefan Krieger vom Block B hat es ja auch dann irgendwie, bei dem habe ich dann quasi den Polizeibericht gesehen. Und das ist ja schon kurios. Also, ja, wenn da drin steht, dass die Eintracht-Fans quasi dafür gesorgt haben, dass das nicht abgebrochen wird. Und da muss ich sagen, das ist schon, wie du es gesagt hast, da zeigt der Kicker echt irgendwie so eine gewisse Hilflosigkeit, um auch wieder im Gespräch zu bleiben, weil, ja, wie du es gesagt hast, die verlieren schon an Bedeutung. Das habe ich jetzt auch gemerkt. Ich habe im Kicker Sonderheft irgendwie 8 Ausgaben gewonnen bei so einem Gewinnspiel. Die haben die jetzt aufs Handy laden. Da muss ich sagen, früher, vor ein paar Jahren, hätte ich mir den Kicker noch ganz durchgelesen und jetzt blättert man echt viel weiter, muss ich sagen. Also da ist viel Belangloses drin.
Da ist also die Sache, früher hättest du dich gefreut, ne? Oder
genau.
So. Und heute willst du, fragst du die Leute, ihr wollt ja meine Kicker-Sonderausgabe haben, weil ich ehrlich gesagt habe ich kein Interesse dran. So. Und das ist halt genau dieser Wandel. Das ist dieser typische fehlende Printwandel, weil das ein typisches Printmedium war, der Kicker. Und es entwickeln sich so neue, interessante Medien, gerade im Fußballbereich, wo so viel Dynamik drin ist, wo du auch mit Spielverlagen unglaublich tolle Berichte, Freunde gibt es ja auch schon länger, die natürlich im Print sind, aber trotzdem diesen Vibe aufgenommen haben und der Kicker eigentlich verstaubt in der Ecke liegt, ja. Und ich habe letztens den Kicker Almanach von 72 von meinem Vater rausgekramt. Der ist ganz nice. Da sind immer die lauter Schwarz-Weiß-Bildchen und so. Das finde ich alles ganz schön. Aber wenn ich mal ein Kind habe, wird es nicht auf Kicker-Sonderausgaben blicken können, sondern vielleicht eher auf die Freunde, ja, oder auf, oder vielleicht drucke ich mir dann auch mal wieder was aus diesem Internet. Naja. Schwierig, aber gut, dass es offizielle Meldungen gab, die das dementiert haben. Benni, du hast angesprochen, es gab ja de facto wirklich Basti, du hast angesprochen, es gab ja wirklich dramatische Ereignisse im DFB-Pokal. Also ich weiß, es gehört nicht zu unserem Stammthema, aber was da gegen Red Bull so beziehungsweise Rasenball abgelaufen ist, ist ja schon selten dämlich.
Ja, muss ja man schon sagen. Wobei, ich habe auch einen guten Kommentar dazu gelesen, dass es gar nicht, ich glaube vom Rote Brauseblogger war das heute in der Link-App von Fokus Fußball, dass es ja eigentlich gar nicht darum geht, dass jetzt mal ein Feuerzeug getroffen hat, was Zufall ist, sondern dass überhaupt so viele Feuerzeuge fliegen. Also es fliegen wahrscheinlich 80 Feuerzeuge.
Ja.
Und das ist ja schon der Skandal an sich und nicht, dass eins dann trifft.
Weil ja, nee, genau, richtig.
Das ja ist ja das. Und das ist im Endeffekt, es ist nervig, weil im Endeffekt entstehen dadurch so Situationen wie jetzt im Kicker, dass jede kleine Pisse, sage ich jetzt mal, auf gut Deutsch, irgendwie zu so einem Riesenthema gemacht wird und man als Fußballfan das Gefühl hat, man ist irgendwie schwerkriminell, weil es einfach, keine Ahnung, 0,1% Idioten gibt, die so eine Scheiße machen und mit Pistolen auf Mannschaftsbusse schießen, was weiß ich was. Es ist einfach anstrengend, das mitzukriegen, weil, wie gesagt, man auch schon weiß, wenn sowas passiert, was scheiße ist, dass da auch nochmal 200-300% draufgeschlagen wird und dass, keine Ahnung, Michael Preetz im Bett angerufen wird und Otto Rehhagel erzählt, dass er im Bunker gesessen hat im Krieg und alles, was ist.
Ja, genau.
Auf jeden Fall. Das war ja der Punkt, den ich vorhin meinte mit, nochmal bezogen auf unser Spiel mit dem Zaun, dass du halt einfach diesen Stempel da weg hast. Und dieser Stempel prägt sich halt bei den Leuten immer mehr und immer weitreichender ein, eben von solchen Aktionen, die von Einzelnen irgendwie gemacht werden. Und irgendwann hast du einfach auch das Problem, dass du wahrscheinlich demnächst beim Kaufhof an der Kasse abgetastet wirst, einfach nur, weil du ein Fußballcappy aufhast, weil sie schon davon ausgehen, dass du erstmal die halbe Schmuckabteilung irgendwie leergeräumt hast oder irgendwas. Also das sind ja so Bilder, die sich dann da mehr oder weniger einprägen. Und das ist auch das, was dann von den anderen Leuten an der Stelle einfach wahrgenommen wird. Da redet ja keiner mehr über den Fußball, der in den 90 Minuten stattgefunden hat, sondern über die 5 Minuten, die vorher auf dem Spiel, vorm Spiel waren, das, was sie halt einfach aus der Bildzeitung oder sonst irgendwo wahrgenommen haben. Also das eigentliche Ereignis findet ja überhaupt in den Medien fast gar nicht mehr statt.
Ja, oder es ist de facto dann wirklich so, dass einige Interessengruppen ihre dementsprechenden Träume durchsetzen und wir dann wirklich nur noch die Sitzgesellschaft haben, ne? Was ja auch.
Das ist das, wo ich vor euch immer Angst habe, genau. Das ist so, Politiker mischen sich dann ein, die gar keine Ahnung haben, die können das dann für sich nutzen, weil, wie es eben schon erwähnt wurde, das liest einer in der Bildzeitung und dann triffst du irgendwie Verwandte oder sowas, die dann dich fragen, ach du liebe Zeit, du traust dich ja noch ins Stadion. Also so, wo du das Gefühl hast, du gehst jedes Mal in irgendein Kriegsgebiet und die Leute sind froh, wenn du überhaupt wieder nach Hause kommst. Dabei muss man ja trotzdem sagen, dass, wie gesagt, 99,99% der Fußballfans friedlich sind. Es gibt einen Idioten, der ein Feuerzeug schmeißt oder lass es 10 sein. Und die bringen dann eine komplette Fanszene in Verruf. Und das ist halt das Ärgerliche. Und da wünsche ich mir zum Beispiel, von den Kurven selber auch, und bei uns in Frankfurt hat das auch teilweise schon gut funktioniert, auch wie gesagt, so eine Selbstreinigung, weil wer soll das sonst ändern, außer wir selber? Wenn ich mitkriegen würde, einer wirft ein Feuerzeug, dann würde ich sagen, hier, was soll das? Und wird irgendwie gucken, dass man das regelt, weil im Endeffekt fällt es auf uns alle zurück. Und wir fahren, keine Ahnung, ich fahre jetzt nach Wolfsburg am Sonntag und keine Ahnung, dann habe ich irgendwie ein Feuerzeug in der Tasche, weil ich eine rauchen will, und dann nehmen die mir das ab und mein Haustürschlüssel am besten noch, und dann habe ich noch eine harte Checkkarte, und dann musst du am besten irgendwie, keine Ahnung, nackt ins Stadion gehen.
Ja,
Vollkörperkontrollen werden wieder eingeführt, ja, wie damals, ich weiß gar nicht, ob es
in München war.
Ja, ja, genau, Bayern-Spiel, ja, richtig. Aber gut, was man natürlich sagen muss, ist, du hast völlig recht, dass das ein Selbstreinigungsprozess in der Kurve stattfinden muss, und ich denke auch schon in vielen Stadien stattgefunden hat. Ein bisschen problematisch finde ich auch, ich habe heute ein Interview gehört mit Ralf Rangnick, und zwar ging es darum, wir hatten ja sofort Angst, und er kann auch überhaupt nicht verstehen, es war durchgehend nur Pöbeleien, und er mit Familie und Kind hätte nicht gewusst, wo er in dem Stadion, welchen Platz er da hätte einnehmen sollen, um nicht völlig in Gefahr im Stadion zu sein. So eine Aussage alleine schon finde ich eine absolute Katastrophe. Das ist ein Armutszeugnis, wenn ein, ja, doch jemand, der auch einen Namen hat, der dann natürlich mit so einem Scheiß dann auch zitiert wird, die Bild-Zeitung am besten Titelseite, selbst Rangnick fühlt sich nicht mehr wohl, wenn hier die Trainer schon Angst haben, ins Stadion zu gehen und so weiter, ist natürlich ein völlig falsches Zeichen auch, denn du hast ja schon gesagt, es sind ein paar Idioten, die natürlich dann zu sowas dann im Großen und Ganzen führen und da die kompletten Fußball in Verruf bringen, wenn aber dann noch so Leute, die doch irgendwo eine gewisse Meinung vertreten und auch ein gewisses Standing haben, sowas natürlich dann noch sagen, dann wird es natürlich jetzt schon kritisch. Also ich muss wirklich sagen, das hat mir schon bitter aufgestoßen.
Ja, aber Rangnick ist ja bekannt dafür. Also
richtig.
Ich erinnere mich an Rangnick dafür. Es gab, einmal haben die, glaube ich, in Karlsruhe gespielt. Da waren zwei Karlsruhe-Fans, waren zufälligerweise im selben Hotel wie die Leipziger. Und die haben dann irgendwas, weil als sie die Leipzig-Spieler am Buffet gesehen haben, haben die irgendeinen Pöbelspruch zu denen gesagt, sind dann rausgegangen, und in der Zeitung hat der Herr Rangnick erzählt, dass 20 Karlsruhe-Hooligans das Hotel gestürmt hätten und sonst irgendwas. Und irgendwie in so einem kleinen Nebensatz eine Woche später hat man gehört, dass der Polizeibericht auch wieder, dass das gar nicht gestimmt hat. Also da ich glaube, der Herr Rangnick benutzt das auch ein bisschen, um seinen Red Bull irgendwie davon abzulenken. Und keine Ahnung, also.
Da hast du sicherlich recht, ja, das stimmt.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist nämlich genau der Punkt. Ralf Rangnick hat ein Interesse. Und das ist das Interesse, sein Verein, sein Konstrukt, Red Bull, Rasenball, wie man auch immer es nennen will, so weit zu pushen, so weit ins positive Licht zu rücken, dass alles andere negativ wird. Es funktioniert nicht immer vom Sportlichen, gerade aktuell. Aber durch solche Szenen, durch solche Dinge, kann sein Verein, der natürlich nicht diese kritische Masse an Fans hat, glänzen. Das ist genau der Punkt, weswegen er überpointiert solche Dinge sagt. Für mich ist Ralf Rangnick der Bernd Lucke des Fußballs, des deutschen Fußballs, der genau mit solchen Mitteln, eigentlich Propaganda, ja, versucht, seine Dinge durchzudrücken.
In die Opferrolle zu gehen und zu sagen, ja.
Genau, und dass du ihm überhaupt ein neutrales Sprachrohr noch gibst,
ja,
sollte hinterfragt werden.
Das sehe ich, eigentlich das sehe ich ganz genauso. Ja. Also es ist, wie gesagt, dieser Lücke-Vergleich ist hart, aber der ist komplett richtig, weil es ist genau das. Es wird probiert, irgendwie Leipzig in eine Opferrolle zu bringen und damit quasi jedwede Kritik stumm zu schalten.
Ja.
Es ist ja so, man kann dieses Konstrukt ja wirklich kritisieren, man muss es nicht so ekelhaft machen, wie das manche machen, aber im Endeffekt sind die in den Fußball gegangen und im Fußball wird jeder so angegangen. Also es ist kein spezielles Mittel, dass Leute nur den Dietmar Hopp beschimpfen oder nur den Herrn Rangnick. Weil im Fußball wird jeder beschimpft. Und bei Derbys beschimpft man sich gegenseitig. Und im Endeffekt sind diese Leute nur Teil davon geworden. Und die müssen das auch aushalten, wenn die im Fußball sein wollen. Und das ist genau dieses, was du eben gesagt hast. Er benutzt solche Sachen. Und das finde ich das Traurige, weil die Sachen sind schlimm. Aber man sollte es nicht dazu benutzen, dass es wie, keine Ahnung, wenn irgendeiner einen riesen Bericht macht, wenn im Flüchtlingsheim sich zwei Flüchtlinge schlagen und er benutzt das, um irgendwie einen Pass aufzumachen. Und das finde ich ganz bedenklich allgemein in der Gesellschaft, dass solche Populisten so ein Riesenforum haben. Und wie gesagt,
ja,
Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen sauer klinge, aber du hast mich quasi jetzt irgendwie angesteckt.
Nee, aber ich denke, wir stimmen uns ja da gegenseitig überein. Ja, genau. Und ich denke, man muss es einfach auch kritisch hinterfragen. Und ich denke, das haben wir jetzt hier schon deutlich getan. Und es sollte aber auch von neutralen Medien gemacht werden. Denn ihm ein unwidersprochenes Sprachrohr zu geben, ist nicht unbedingt zwingend förderlich für den deutschen Fußball. Das muss man auch mal sehen. Er ist ein Lobbyist und das gilt es auch zu hinterfragen.
Ja, was gab es ansonsten noch im Pokal? Ich glaube, so wenig, es gab jetzt nicht so viel Überraschendes. Der HSV ist raus. Ja, gut.
Das ist eigentlich keine Sensation mehr.
Nee,
Dings gelesen, einen geilen Tweet nach dem Spiel. Jena gegen HSV, die Sensation ist ausgeblieben.
Ja.
Ja, das passt, glaube ich, ganz gut zusammen.
Ich bin ja wirklich frustriert irgendwo, ja, weil ich echt gedacht habe, der HSV fängt sich mal. Ich habe wirklich gedacht, in dieser Saison habe ich wirklich gedacht, okay, der HSV, FSV, sage ich schon, vielleicht ist es ein freudscher Versprecher auf die Liga-Zugehörigkeit gemünzt, ja, man weiß es nicht. Aber ich habe wirklich gedacht, okay, der HSV, der fängt sich jetzt und die beginnen ganz relaxed in die neue Saison und dann das Ding auch gegen Jena irgendwie durchdrücken. Nix da. Stellen sich wieder an wie der Ochs vom Berg, ja, Depp im Dorf. Ich weiß nicht, aber der HSV-Slapstick scheint auch in dieser Saison noch nicht vorbei zu sein.
Nee, es wird irgendwie nicht ruhig um die Jungs.
Fängt gerade erst an, ne?
Ja, ja.
Also in irgendwelchen Rucksäcken und was weiß ich was alles.
Das kannst du keinem erzählen. Vielleicht ist es wirklich, das habe ich in der letzten Saison, glaube ich, schon mal gesagt, vielleicht ist der HSV wirklich die Partei des Fußballs. Also vielleicht ist es wirklich so, dass die Partei den HSV infiltriert hat. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil von allem, wie der HSV agiert, macht es nur Sinn, dass die einfach uns trollen wollen. Ja? Anders kann ich mir diesen Profi-Fußball-Fehlversuch nicht vorstellen. Aber gut.
Im Großen und Ganzen, was ich noch sagen wollte, war, dass man gesehen hat, auch die Mannschaften, die eigentlich hier mit Geld zugeschissen werden, wie jetzt Red Bull oder auch Ingolstadt, die ja dann wirklich ausgeschieden sind gegen Haching, haben definitiv im Pokal mal wieder überhaupt keine Leistung gezeigt. Hat mich in gewisser Hinsicht gefreut. Ich weiß nicht, es stand ja 1-0, meine ich, bei Osnabrück gegen RB Leipzig, ja, bis abgebrochen wurde. Also muss auch ein wirklich im Endeffekt kein gutes Spiel von Leipzig gewesen sein. Freut mich natürlich irgendwo, dass dann diese total mit Geld zugeballerten Vereine nicht im Pokal zumindest jetzt die Rolle spielen. Ob das in den Ligen dann wiederum anders ist, ist fraglich, aber schauen wir mal.
Naja, Rasenball hat ja immerhin jetzt schon 4 Punkte Abstand auf die, nur 2 Punkte Abstand auf die Spitze. Aber der Saisonstart verlief mäßig. Müssen wir echt mal abwarten, wie das weitergeht, ja. Aber auch Rasenball ist da noch nicht durch. Jetzt fange ich wieder an, Rasenball zu sagen. Fee hat übrigens in diesem Deutschlandfunk-Interview auch hat er sich immer wieder vertan, sagt eigentlich Red Bull und sagt auch, dass Rasenball eigentlich auch nur Quatsch ist. Da kann man es doch das Kind beim Namen nennen, warum sind es nicht gleich Red Bull? Ich denke, jeder von uns weiß ja, was gemeint ist. Das fand ich auch sehr sympathisch. Und es ist so. In der Liga ist die Sache noch nicht durch, denn da wissen wir auch, bis zum 30. oder 31. August kann da auch noch finanziell was gedeichselt werden. Dann wird halt noch ein paar Spieler für Leipzig geholt. Die werden wahrscheinlich diese Saison wieder doch aufsteigen, aber zumindest im Pokal Schnippchen geschlagen und auch Ingolstadt. Aber wie die Saison bestreiten, da sind wir uns, glaube ich, alle noch gar nicht so einig.
Hoffenheim auch draußen.
Ja,
Hoffenheim auch, aber ansonsten, glaube ich, wenig überraschend, alle Favoriten irgendwie durchgekommen. Auslosung ist, glaube ich, jetzt am Samstag?
Weiß man noch nicht. Also ich habe heute gelesen, dass es erst darauf ankommt, was mit dem Osnabrück-Spiel passiert.
Ach so.
Es kann sein, dass die Auslosung auch geschoben wird.
Ne, eigentlich war nämlich geplant, dass es doch zum Bundesliga-Auftakt in der Halbzeitpause danach gemacht wird. Ne? Also das war so,
genau.
Das war die ursprüngliche Idee dahinter, aber natürlich verschiebt sich jetzt alles mit diesem unglücklichen Ereignis.
Es sei denn, die würden jetzt relativ schnell eben entscheiden, dass es kein Wiederholungsspiel gibt, aber sind dann eigentlich beide raus oder wird dann ein Gewinner festgelegt?
In Leipzig ist dann, also wenn sich rausstellt, dass das aus dem Osnabrück-Block kam und das nachweisbar ist, dann glaube ich, gibt es einen ähnlichen Fall. und dann kommt die Mannschaft weiter, die quasi.
Das wird dann mit 2-0 für Osnabrück gewertet, wenn Osnabrück der Verursacher war.
Ja, also
Für Leipzig, genau. Wenn Osnabrück der Verursacher war und die Vereine haben jetzt bis Donnerstag Zeit, ihre Spielberichte und Dings da einzureichen und dann wird am Donnerstag wohl entschieden vom Gericht. So habe ich es heute zumindest im Radio vorhin noch gehört, als ich hergefahren bin. Mhm. Weiß ich nicht, wäre also dann wahrscheinlich erst am Freitag oder am Donnerstag dann die Entscheidung, wenn es ein Rückspiel oder wenn es dieses Spiel, was da angeblich ja eventuell stattfinden könnte noch als Alternative, dann wird es ja auf jeden Fall verschieben, weil ob das am Freitag dann direkt stattfindet, das wage ich eher zu bezweifeln mit Bundesliga-Start und allem drum und dran und Liga und wie auch immer. Wie ist das denn eigentlich? Wäre das dann müsste ja dann unter der Woche gespielt werden. Ist doch dann sicherlich auch hier wieder, dass die Mannschaften sagen, das passt nicht. Und also Leipzig ist da auch ein bisschen dievenhaft gewesen, dass die sofort aus dem Stadion gefahren sind und davon ausgegangen sind, dass das Spiel sozusagen zu ihren Gunsten entschieden wird. Oder wie seht ihr das?
Also ich weiß jetzt nicht, wie schnell die sich da aus dem Staub gemacht haben. Ich habe jetzt auch nur die verschiedenen Berichte dazu gelesen, dass man wohl angeblich bevor offiziell das Spiel als abgebrochen bekannt gegeben wurde, schon die ersten Spieler von Leipzig quasi geduscht und angezogen im Gang standen. Das ist natürlich jetzt auch wieder die Frage, was haben die Menschen, die diese Artikel geschrieben haben, da nachher draus gemacht? Ja, also weiß ich nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die da so ein bisschen dievenhaft unterwegs sind, aber das ist etwas, was ich denen grundsätzlich erstmal attestiere.
Also ich finde, die haben noch samaritermäßig, haben die öffentlichkeitswirksam angeboten, dass sie nicht am grünen Tisch gewinnen wollen, wohl wissend, dass sie es wahrscheinlich sogar werden.
Ja.
Und quasi so zu tun, also Rangnick hat auch noch irgendwas Pathetisches rausgehauen mit, wir sind ein fairer, familienfreundlicher, sozialer Verein, bla bla bla.
Es passt alles ins Schema.
Ja, aber sowas von.
Obwohl er ganz genau weiß, dass sie am grünen Tisch gewinnen werden.
Also ja. Ja, also das ist eine klassische Ente, die kannst du schon auf 8 Kilometer Entfernung erkennen.
Aber genau, man darf halt auch nicht vergessen, dass gerade bei so einem Konzern wie der Red Bull dann halt auch eine krasse Medienabteilung dahinter steckt, die den Leuten auch, die Leute auch dementsprechend berät und denen zu gewissen Aussagen rät, die dann dementsprechend positiv vernommen werden, wo dann viele dann auch sagen, ach guck mal an, der Club ist doch gar nicht so scheiße, ist doch ganz schön und so weiter und so fort. Es hat alles ein Ziel und aber wenn man das einigermaßen weiß, dann weiß man auch, wie man diese Leute einzuschätzen hat. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass das Spiel halt zu Ungunsten von Osnabrück gewertet wird, wird ja auch Sinn machen. Dann wäre halt Red Bull vielleicht doch eine Runde weiter. Dann müssen sie halt gegen die Eintracht ausscheiden.
Unabhängig davon, ob jetzt am Wochenende Pokalauslosung ist oder nicht, ist auf jeden Fall wieder Bundesliga. Und auch wir dürfen am Sonntag ran gegen Wolfsburg.
Ja, endlich Traditionsverein, würde ich sagen.
Der nächste Konzernverein.
Ja, naja, also Wolfsburg ist halt für mich, ehrlich gesagt, das ist ein beschissenes Los für einen Bundesliga-Start. Ne? Also es ist einfach zum Kotzen. Ne? Natürlich könnte ich jetzt hier total, ja, alles super, alles wunderbar, aber wir spielen auswärts und gegen Wolfsburg. Und dann spielst du halt noch nicht mal an einem Samstag, sondern am Sonntag. Das ist auch schon wieder, ja, ich will ja nicht wieder mit meinen Sonntagsspielen anfangen. Gut, ich meine, ich bin jetzt eh nicht in Wolfsburg. Basti, du bist vor Ort, ne?
Ich fahre hin, ja.
Sehr gut, sehr gut. Kann uns jemand live berichten, beziehungsweise uns dann re-live erzählen, was so passiert. Ich finde, es ist ein undankbares Los für einen Saisonstart, gerade für eine Mannschaft, die wie ein bisschen die Baustellen hat, wie Max das ja uns eben so leidvoll vor Augen geführt hat. Ja. Ach, ja. Und es ist halt wirklich, es ist ein richtungsweisendes Spiel gleich zu Beginn, denn Wolfsburg ist eine Hammermannschaft. Ich glaube, das weiß jeder, da würde mir auch jeder zustimmen. Und die Gefahr ist hoch, dass du da untergehst.
Ich habe auch die Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist wie der undankbarste Start, den du haben kannst, weil es ist ein kleines Stadion. Wolfsburg wäre vielleicht sogar gar nicht so schlecht, wenn man die dann irgendwie gehabt hätte, wenn die nach der Champions League irgendwie sind oder so. Mhm. Also es ist, wie gesagt, sehr, sehr unglücklich. Aber wie gesagt, meine Vorfreude war zu groß auf die Saison. Und auf Auswärtsfahrten, dann fahre ich jetzt auch nach Wolfsburg. Und ich habe mir kleine Hoffnung schon mal notiert, dass ich auch Bock drauf habe. Vielleicht wechselt ja Kevin De Bruyne diese Woche noch. Also es gibt ein paar Anzeichen, die sich da verdichten. Ich schätze mal, das würde dann da dort auch für große Unruhe sorgen. Ich habe die Erinnerung, ich war einmal in Wolfsburg gewesen und wir haben in der Meistersaison von Wolfsburg waren wir das einzige Team, was einen Punkt in Wolfsburg geholt hat. Da hat damals noch Patron Toski das 2-2 gemacht.
Was ein Ding.
Lang ist es her, aber im Endeffekt, ich habe an Wolfsburg nicht so schlimme Erinnerungen und vielleicht unterschätzen wir es auch.
Ja, das kann schon sein. Also Wolfsburg, ich glaube, die Eintracht sah sowieso oftmals in Wolfsburg gar nicht so verkehrt aus, das denke ich auch. Natürlich ist das jetzt hier von den Namen ein Unterschied wie Tag und Nacht, also darüber sind wir uns auch sicher oder einig. Aber es möglich ist natürlich immer was und gerade wenn wirklich der Bräune wechseln sollte, natürlich ist jetzt der wieder auf die Welt gekommene, beziehungsweise Lord Bentner, der uns jetzt wieder mit seinem Fußballkönnen beglückt, wieder mit neuen Energien präsent, ja, aber ich denke, auch er ist nicht der alleinige Halsbringer, wenn dann ein De Bruyne weggeht. Da kann sich wirklich ein bisschen was verschieben. Wir werden es ja wahrscheinlich vor dem Spiel nicht mehr hinbekommen, dass der Jung zu uns transferiert wird. Ja? Also da tut sich dann positiv nicht so schnell was. Aber es ist natürlich was möglich, aber wenn du jetzt mal davon ausgehst, dass Kevin De Bruyne da mitspielt und dann wird es schon eine ganz enge Kiste. Aber ich sag mal so, genau, wir wollen das ja nicht alles so negativ sehen. Wenn du was Zählbares rausholst, Wolfsburg, wovon keiner ausgeht, dann hast du natürlich schon mal den ersten nicht eingeplanten Punkt dir eingeheimst und es würde dann einen dementsprechend positiveren Verlauf zumindest begünstigen.
Benaglio fehlt wohl auch noch ein positiver Punkt, dann vielleicht haben wir Glück und ich weiß gar nicht, spielt dann Castells im Tor?
Ja, wahrscheinlich würde wirklich Castells spielen. Ich denke nämlich nicht, dass Max Grün dementsprechend die erste Wahl wäre und wir wissen ja alle, dass Colin Castells jetzt nicht auch nicht der sichersten einer ist, also das ist durchaus ein Schwachpunkt.
Eine Möglichkeit für uns.
Ja, ja. Also das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Und vielleicht ist dadurch was machbar.
Ich denke auch, dass die Eintracht-Fans, die mitfahren, auch eine kleine Rolle spielen können. Weil ich habe auch mitgekriegt, viele haben richtig Bock drauf. Und ich rechne damit, dass es ja schon 3.000, 4.000, 5.000 sein werden. Und ich glaube, das wird schon richtig Bambule gemacht, auch von der Stimmung her. Und ich glaube auch, dass die Spieler Bock drauf haben. Und es ist, wie gesagt, selbst wenn wir nur Punkte holen, sind wir alle hochzufrieden. Wenn man dann zu Hause gewinnt, hat man 4 Punkte. Und das, was ich vorhin beim Max vergessen habe, noch zu sagen, weil es kommt ja viel auf Taktik an und auf neue Systeme und Trainer, was man aber auch nicht unterschätzen darf, du vorhin gesagt, wenn man so einen Flow mit in die Saison nimmt, in den ersten Spielen, dann macht das auch ganz, ganz viel aus. Da kann man noch so viele Systemsachen analysieren. Wenn man mit so einer positiven Grundstimmung die ersten Spiele bestreitet und dann befreit aufspielt und wir fahren dann irgendwie nach Schalke oder so und holen da auch noch einen Punkt und was weiß ich was, das macht, glaube ich, ganz, ganz viel aus und da kann man sich auch quasi durch so eine Saison tragen lassen.
Guck dir doch Darmstadt an. Also ich denke mal, wär das alles nur ein absolut nüchternes Fußballgeschäft gewesen, dann hätten sie sich nicht so von der dritten Liga in die erste durchtanken können. Da hat die Euphorie maßgeblich dazu beigetragen, dass der Verein so erfolgreich war, auch mit einem Spielsystem, was auch nicht immer unglaublich interessant anzusehen war, aber da hat alles gestimmt. Und deswegen, Basti, was du gesagt hast, Emotionalität und auch eine Euphorie, aber auch natürlich durch Fans getragen, kann da helfen, ein Spiel auch irgendwo zu beeinflussen. Ja? Und ich denke, dass das auch ein Faktor ist, den man in Frankfurt nie vernachlässigen darf, auch wenn das Spielerische halt nicht hundertprozentig stimmt. Aber auch da kann ich wieder nur auf das Interview mit Fee verweisen, der Ähnliches sagt und der für mich zum Beispiel auch die interessante Aussage getätigt hat, dass es durchaus Spieler noch gibt, die auf ein Drittel ihres Gehaltes verzichten, auch weil sie wissen, dass es eine tolle Fanbase in Frankfurt gibt, dass es ein tolles Stadion haben und auch einen Flughafen, wo man mal hin und her fliegen kann. Also dass es in der heutigen Zeit noch gibt, ist auch durchaus erwähnenswert, gerade wenn es von einer Person kommt wie Armin Fee, dem ich bezichtigen würde, dahingehend doch die Wahrheit zu sagen.
Ich denke das auch. Man kann es auch ein Man merkt es auch beim Seferovic, dass er bei seinen Social-Media-Posts, dass er das auch immer betont. Und ich glaube, das ist für Spieler auch wichtig. Weil ich glaube schon, dass das geil ist, wenn du, keine Ahnung, auswärts ein Tor schießt, wie der Piazon zum Beispiel in Hamburg, und du läufst auf eine Auswärtskurve, wo 7.000 Fans sind. Das ist schon was anderes, als wenn du auf eine Fankurve mit 77 Wolfsburg-Fans rennst. Ich glaube, das ist auch viel dann, wie gesagt, da kann viel Euphorie in die Spieler auch reingetragen werden, die dann Bock drauf haben, mit den Fans zu feiern. Und da sind wir in Frankfurt ja, glaube ich, mit am besten in der Bundesliga aufgestellt.
Denke ich auch.
Was denkt ihr denn aufstellungsmäßig, wie wir unterwegs sein werden?
Ich denke, dass Flum für Stendera reinkommt, weil wir auswärts spielen und Wolfsburg dann doch schon ein bisschen viel auf den Kopf hat.
Ja, es wird mir im Herzen wehtun, aber ich glaube, dass das wahrscheinlich das Mittel der Wahl sein wird. Dementsprechend defensiv, ansonsten würde ich, glaube ich, nicht denken, dass sich was ändert. Die Frage ist halt wirklich raus. Radetzky nach einer Woche, weniger als einer Woche oder sagen wir mal jetzt circa einer Woche Training, jetzt als Nummer 1. Ich gehe fast davon aus, dass es so laufen wird. Ne?
Ich habe jetzt auch die Zeitungsartikel, die rauskamen, sprechen eigentlich alle dafür, dass Radetzky die Nummer 1 wird.
Ja.
Das ist auch ein richtig cooler Typ, muss ich sagen.
Ja, ja, die Frage ist halt eher, ob die geringe Vorbereitungszeit, die ja weitaus am geringsten ist, ob das reicht, um eben da die Hintermannschaft auch zu ordnen. Ja.
Ja, aber andererseits ist er halt voll im Saft und hat jetzt schon Champions League gespielt, beziehungsweise ja, international gespielt. Und das ist ja auch eine gute Angelegenheit. Weißt du, ja, also er hat schon Pflichtspiele bestritten. Natürlich die Bindung, ich sag mal so, die Bindung zu den Mitspielern nach vorne wird auch nach 2 Wochen Training nicht großartig besser sein, weißt du? Ich meine, du lernst dich kennen, das ist ein Prozess, der über vielleicht eine halbe Saison verläuft und auch das war bei allen Spielern immer problematisch. Ich erinnere an die Anfangszeit von Fährmann, der sich ja jetzt als guter Torhüter wirklich bei Schalke etabliert hat. Auch bei Trapp, da gab es auch schon die ersten Stimmen, die dann irgendwie ein bisschen kritisch waren und Nikolov zurückgerufen haben, ja. Auch da musste man auch ein paar Wochen warten und ich denke, diese Zeit sollte man Radetzky auch geben, wohlwissend, dass ich auch auf jeden Fall davon ausgehe, dass er zumindest für die Nummer 1 eingeplant ist und vom Typ her, und das finde ich gut, dass der Basti das erwähnt hat, da haben wir einen richtig guten geangelt. Das scheint ein sehr sympathischer Mensch zu sein, der auch den Willen hat und sich dementsprechend hier in Frankfurt einzufügen und mit Fans in Kontakt zu treten, was man als Verein mit einem gewissen Jugendpotenzial nicht unterschätzen darf.
Auch für die Stimmung in der Mannschaft finde ich das wichtig. Also,
ja.
Das auf jeden Fall. Eine Frage habe ich aber, weil Basti, du hast vorhin gesagt, du denkst, dass Flum wieder zurück in die Mannschaft kommt. Ich hätte fast gesagt, es spielt, wenn Abraham fit ist, Zambrano und Abraham in der Innenverteidigung und Russ in der auf der 6 mit zusammen mit Reinhardt, um einfach da Stabilität reinzubringen. Ich weiß jetzt.
Das wäre mir natürlich noch lieber. Also
wäre auch meine Lieblingslösung. Ich weiß es nicht. Du hast aber sicherlich recht, dass natürlich Flum unter Fee wieder einen ganz anderen Stellenwert hat als unter Schaf.
Es ging jetzt, mir ging es nicht um die Person Flum, mir ging es eher darum, dass ich nicht glaube, dass Stendera noch spielt, weil er dann doch, also das wäre doch ein bisschen offensiv, fände ich für ein Auswärtsspiel in Wolfsburg.
Völlig richtig, ja, das sehe ich ähnlich.
Also dass wir wahrscheinlich vielleicht auch mit Reinhardt und Russ spielen, je nachdem, ob Abraham fit wird, aber ich glaube, dass wir also nicht mit einem Achter spielen, sondern mit 2 richtigen Sechsern.
Ja, ja, ja. Sehe ich eigentlich grundsätzlich ähnlich. Eine Option wäre halt natürlich dahingehend möglich, dass du sagst, okay, du lässt Stendera trotzdem drin und setzt ihn auf die nicht so ganz geliebte linke Position, ja.
Oder so,
weiß nicht, inwiefern er da Akzente setzen kann, ja, so. Und nimmst dafür Inouye raus, weil Inouye wird wahrscheinlich auch gegen Wolfsburg ja Schwierigkeiten haben. Ihr merkt, meine Überzeugung bezüglich Inouye ist immer noch nicht dahingehend gedient, dass ich ihn ganz gerne der Mannschaft sehen würde. Das müssen wir sehen. Vielleicht wird da was gemacht, aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass die Defensive definitiv gesichert wird.
Also das wäre dann auch so meine beliebte oder meine eher gewollte Variante, zu sagen, ein Stendera auf links, weil ich schon denke, dass er flügelmäßig da so ein bisschen unterwegs sein kann.
Ich finde ihn für den Flügel ehrlich gesagt zu langsam. Aber so? ich fänd ihn für die Standards wichtig. Also ich denke, dass, ja, man so ein Spiel in Wolfsburg auch mal über einen Freistoß, Eckball irgendwie mal 0-1 gewinnen kann. Ich rechne mir jetzt nicht so aus, dass wir in Wolfsburg irgendwie ein spielerisches Feuerwerk abbrennen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir es über Kampf und Emotionalität machen können und dass irgendwie jeder Bock hat. Ich kann mir vorstellen, dass Seferovic irgendwie einen reinwuchtet mit purem Willen, keine Ahnung, wenn es wieder mit dem Knie ist, und dann steht es 0-1 und dann machen wir vielleicht einen Konter 0-2 und dann brennt die Hütte.
Sehr gut. Ein Spielverlauf, wie ich ihn mir vorstellen könnte.
Unterschreibe ich auch so, ja.
Wollen wir damit die erste offizielle Tippabgabe der Saison eröffnen? Basti hat ja quasi damit schon angefangen.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, ach Mama, ich bin nicht ganz so optimistisch wie unser optimistischer Neuling hier, ja, aber ich sag mal 2-2. Scheint ein typisches Eintracht-Wolfsburg-Ergebnis zu sein. Und ich glaube, auch damit könnte ich mich anfreunden.
Marvin sagt 2-2. Basti, bei dir war das ein 0-2?
Ja, ich wusste nicht, dass das hier offiziell getippt wird. Also da würde ich gerne mich nochmal korrigieren. Ich glaube nicht, dass wir gewinnen. Ich hätte jetzt auch 2-2 gesagt, aber wenn du 2-2 sagst, dann sage ich mal 1-1.
Okay, okay, alles klar.
Dennis?
Okay. Also ich hoffe darauf, dass wir dreckig 2-1 gewinnen und wäre auch dafür zu haben auf jeden Fall, dass wir einfach vorne ein dreckiges Tor machen, hoffentlich recht früh und danach dann nachlegen und vielleicht noch in der Schlussphase ein bisschen zittern müssen mit dem 2-1, bin ich voll zufrieden.
Ich merke schon, der mag's dreckig.
Das auf jeden Fall.
Ich habe in den letzten 20 Minuten lange drüber nachgedacht, wie wir denn spielen könnten und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir offensiv spielen werden und ich weiß noch nicht so ganz genau, wie stabil der Torwart ist, von daher tippe ich jetzt auf ein 2-3.
Aber auch optimistisch Sieg, ja, das ist doch schon mal was Feines.
Ja, also wie willst du denn eine Saison anders beginnen, außer mit einem Sieg,
sagen,
also was anderes
jetzt,
geht
wenn wir jetzt nicht. Wenn wir jetzt keine Euphorie haben, wann dann? Die wird schnell genug weg sein, also von daher.
Aber das ist genau das Ding, also ich habe jetzt, und das ist, weiß nicht, ob das jetzt vorhin gut bei Max durchkam, aber ich habe jetzt eine ganz andere Motivation als zu Beginn der letzten. Ich habe jetzt wieder
Bock.
Ich habe wieder Lust drauf.
Es ist genau das, ja. Man hat richtig Bock.
Und ich glaube, es geht vielen so. Ich glaube, das ist nicht nur unser kleiner Mikrokosmos hier in diesem Podcast. Ja, das sind mehrere. Ich glaube wirklich, dass die Zeit der Eintracht-Fans wieder gekommen ist, um erfreut ins Stadion zu gehen und ihre Mannschaft spielen zu sehen und dies auch mit einem gewissen Enthusiasmus auszuleben. Und deswegen glaube ich, da geht was allein von der Emotionalität her.
Ja, da sind einfach auch viele Punkte, die diese Emotionalität befürworten. Das eine war ja das, was du vorhin schon angesprochen hattest, mit Fee, der jetzt da ist, der einfach eine ganz andere Emotion darüber bringt. Aber auch, dass wichtige Spieler wie in Zambrano zum Beispiel geblieben sind, dass wir gute Neuverpflichtungen gemacht haben, die da in das Thema einfach reinfassen, dass du siehst, dass ein Seferovic unwahrscheinlich viel Energie und unwahrscheinlich viel Lust hat, in dieses Thema, in die Saison zu starten und Tore zu machen. Da wird mit Sicherheit, auch wenn er jetzt noch verletzt ist, eine Kapitänsbinde für Alex Meyer die Motivation hochgehalten haben. Also es sind einfach viele kleine Faktoren, die einfach dafür sorgen, dass das komplette Umfeld eine extrem hohe Lust und Motivation für diese Bundesliga-Saison verspürt.
Ich hab's auch. Also in meinem Umfeld, ich habe viele WhatsApp-Bilder gekriegt, wo Leute ihre Trikots fotografiert haben, die sich jetzt gekauft haben. Viele Leute fahren nach Wolfsburg, jeder hat irgendwie sich Merchandise gekauft. Jeder ist irgendwie, ich muss sagen, es geht so, man kann das nicht genau beschreiben, man kann es irgendwie spüren. Also egal, mit wem man redet und wie wir hier reden, es ist irgendwie so ein Kribbeln wieder da und es ist nicht dieses, oh, jetzt spielen wir da und da.
Richtig.
Es ist irgendwie, keine Ahnung. Und ich habe richtig Bock und ich hätte noch mehr Bock, wenn wir in Wolfsburg gewinnen und dann, keine Ahnung, dann hätte ich noch mehr Bock aufs Heimspiel und dann kann das ein Selbstläufer werden.
Ja, aber genau so ist es. Ich denke, da besser kann man es im Endeffekt nicht sagen. Die Motivation ist da. Das hängt natürlich auch damit zusammen, was du gesagt hast mit den ganzen Trikots posten. Hey, das, weißt du, das ist alles so kleinteilig. Es gibt immer so kleine Momente, die im positiven Sinne dazu beitragen. Und da sind auch so, wenn wir ein cooles neues Trikot bekommen haben, das ergibt nochmal 5% dazu, dass es alles cool ist. Ja? Und ich denke, diese positive Stimmung, die muss die Eintracht jetzt auch beibehalten. Und wenn die auch im Team vorhanden ist, so wie ich das sehe, dann brauchen wir vielleicht auch gar nicht zu negativ denken.
Ich hoffe, man merkt uns die Motivation und den Willen für die neue Saison auch so ein bisschen an. Mhm. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, wir haben für diese Woche alles, was wir uns vorgenommen haben, so weit erschöpfend behandelt, dass ich einfach jetzt sagen würde, wir machen dicht für diese Woche, oder?
Ja, ich will noch ganz kurz sagen, der Herr Gjacinovic ist jetzt, wir reden ja jetzt seit mehreren Wochen schon über den jungen Herrn, jetzt scheint sich der Deal dann definitiv zu finalisieren, also wir hoffen, dass morgen, am morgigen Mittwoch, der Mann wirklich dann in Frankfurt ankommt, alle Papiere unterzeichnet werden können und dass er dann auch schon beim Mannschaftstraining mitmacht. Das ist die Hoffnung, so sieht es gegenwärtig aus. Ob er uns dann am Sonntag zur Verfügung steht, ob er sich bis dahin in die Mannschaft hineinwurzeln kann, weiß ich nicht. Es wäre aber definitiv eine Möglichkeit, denn gerade so ein junger Flitzer bietet doch immer gewisse Gefahren für den Gegner, gerade wenn er nicht so bekannt ist.
Ja, wenn dann aber eher als Einwechselspieler irgendwann so in der zweiten Halbzeit. Ja, ganz
klar. Alle anderen Optionen würden ja keinen Sinn machen. Ja. Das kannst du den Leuten auch nicht verkaufen, die ganze Vorbereitung mitgemacht haben. Nee, aber es geht schon darum, nochmal kurzfristig vielleicht für Schockmomente auf Wolfsburger Seite zu sorgen.
Ja, ich glaube, dafür ist das durchaus eine Option und ich bin echt gespannt darauf, wie sich er und auch die anderen Neuzugänge dann in den ersten 2 bis 3 Pflichtspielen dann tatsächlich dann auch tun.
Genau, gut.
Ich habe mal eine ganz kleine Anekdote, was mich ein bisschen irritiert hat, was ich mir aufgeschrieben habe, was, wenn ich Timothy Chandler wäre, was mir ein bisschen Angst machen würde. Im Pokal gestern hat Fabian Johnson von Anfang an gespielt und ich habe irgendwie gelesen, dass das irgendwie gar keine Diskussion war, dass er von Anfang an spielt, weil hier ja so getan würde, von wegen, wenn du beim Goldcup bist, dann kannst du dich erstmal ganz, ganz hinten anstellen und du bist ja völlig raus und sonst irgendwas. Weiß nicht, ob das irgendwie ein bisschen vorgeschoben ist, weil bei Gladbach scheint es ja auch zu funktionieren. Habe ich mir nur ganz kurz aufgeschrieben, was mich irritiert hat.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich meine halt, bei Fabian Johnson ist es halt im Endeffekt so, dass der Junge halt auch nochmal 2 Klassen besser geworden ist als unser guter Chandler.
Ja, meine ich ja.
Das. Ja, ja. Und ich glaube, das sind alles nur Mittel, um dem guten Timothy schon beizubringen, dass er in der nächsten Zeit nicht erste Wahl sein wird.
Das wollte ich damit andeuten.
Ja. Naja, schauen wir mal.
Schau mal.
Aber ich gehe auch mit einem guten Gefühl in die Saison, wenn Hasebe auf rechts rumwuselt. Und das haben wir ja schon besprochen. Ansonsten würde ich sagen, Deckel drauf, Schluss für heute.
Genau, Deckel drauf, Schluss für heute. Ich danke euch fürs Mitmachen. Ich danke allen fürs Zuhören. Ich danke auch an dieser Stelle nochmal Max, auch wenn er jetzt schon seit längerem raus ist. Hier nochmal der Hinweis, hört euch den Rasenfunk an. Ich finde eine sehr gelungene Saisonvorschau, die da gelaufen ist und auch so die Rückblicke auf die einzelnen Spieltage war im letzten Jahr schon gut und wird auch in dieser Saison wieder gut werden. Ansonsten sind wir nach einem hoffentlich erfolgreichen Fußballwochenende in der nächsten Woche wieder am Dienstag in gewohnter Art und Weise zurück. Alle Links, alle Informationen zur Sendung findet ihr im Blog unter eintracht-podcast.de. Macht's gut, bis nächste Woche.